Wir haben den 2. Februar, wir haben Dienstag, wir haben 18.17 Uhr. Wir haben dunkle Zeiten. Licht und Schatten, sie kämpfen miteinander, sie ringen um die Vorherrschaft auf der Erde. Willkommen zu unserem ersten kleinen Fantasy-Rollenspiel-Hörspiel. Schalten Sie jetzt nicht ab, denn es wird eine ganz normale Folge.
Hi, Willi. Ich wollte gerade sagen, wenn das so weitergeht, bin ich gleich raus. Fantasy-Rollenspiel. Ey, das haben sich schon so viele gewünscht mit mir. Ich habe immer Nein gesagt, ich bleib auch dabei. Und
niemand hat es bekommen.
Ja, zum Quatsch.
Okay, 1000. Folge. Special.
Ja, okay. Bis dahin sind wir wahrscheinlich nicht mehr. Weiß ich nicht, wie alt ist man, wie alt sind wir, wenn wir 1000 Folgen hinter uns haben?
300 pro. Nee, Quatsch.
Das soll in 5 Jahren, ne?
Nee, warte mal, pro Woche. Wie viele Wochen hat ein Jahr? Wie viele
52.
Wochen hat ein Jahr?
Also, wenn wir
Alter, du Pro.
Gutes Jahr haben, machen wir so, sagen wir mal, 50. Das heißt, wir sind bei 100 irgendwas. Es fehlen also noch 850. 900, sagen wir, es fehlen noch 900. Das sind
8 Jahre.
Nein. Warte mal, also
ganz gut im Kopf
900, rechnen, wenn wir pro Jahr 50 schaffen, sind es 18.
Ach ja, klar. Ja, 18, nicht 8, sorry.
So, das heißt, jeder von uns kann jetzt Kinder machen und dann können wir sagen, Happy Birthday, liebes Kind, zum 18. kriegst du hier 1000. Folge. Mm.
Genau.
Statt ein Auto und Führerschein. Eine Special-Episode, Wilma Quatsch. Finde ich angemessen.
Das ist ganz gut. Ich finde, das Gute ist, im YouTube-Video sieht man jetzt, Willi hat Probleme, über die wir nicht reden möchten. Er kann sich keine Möbel mehr leisten und der Strom ist jetzt auch zu teuer geworden.
Ja, hey, ich habe eine Sache gelernt im Leben. Entweder verdienst du mehr oder du gibst weniger aus. Ich habe mich für beide Varianten entschieden. Nein, Quatsch. Nee, das ich sitze schon den ganzen Tag hier und irgendwie werden meine Augen langsam müde und ich dachte mir, ich kann.
Ach, stimmt, Homeoffice.
Ja, ich dachte, ich kann mir einfach so ein bisschen Müdigkeitsbeschaffene Atmosphäre schaffen. So, Lichter aus, Körper fährt langsam runter, ich komme in so einen meditativen Zustand, mache jetzt 1,5 Stunden hier ein bisschen Larifari-Gelaber, Rhabarber und dann geht's ab ins Bettchen.
Hast du den Tee gemacht?
Ja, selbstverständlich.
Sehr gut.
Nein, Quatsch. Ich hatte nur irgendwie, dieses Licht war so grell, das sah irgendwie die ganze Zeit so aus, als hätte ich so, als würde das Mikrofon aus der Sonne kommen.
Verstehe.
Mhm.
Verstehe.
Ja.
Verstehe.
Und du so?
Ja, alles fresh. Hatte heute eine richtig gute, mal so eine der wenigen guten Konferenzen mit meiner EF. Das war ganz cool, mal ein positives Erlebnis zu haben im Distanzlernen. Das war ganz schön, auch wenn viele ihre Aufgaben nicht abgegeben haben, aber so die Zeit, die man in der Konferenz hatte, waren ganz gut. Ja. Spannend wird, wie es jetzt nach Februar, also Mitte Februar weitergeht. Ich gehe nicht von großartigen Änderungen aus, aber mal gucken, vielleicht gibt es so einen teilweisen Start für Abschlussklassen, whatever. Man weiß es nicht. Es gibt keinen neuen Stand. Deswegen immer so weiter und irgendwie das Beste daraus machen. Hab nur gerade viel zu tun, weil viele Aufgaben abgegeben wurden und ich jetzt hier die ganze Zeit so Korrekturen von irgendwelchen Aufgaben mache. Und ja, da weiß ich, was mir mehr Spaß macht, unterrichten und nicht Aufgaben korrigieren.
Ein sehr, sehr weiser Lehrer hatte mal zu mir gesagt, bist doch selber schuld, wenn du Aufgaben stellst, die du korrigieren musst, mach doch Aufgaben rein zur Selbstkorrektur.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Nur das Problem ist, das machen die ja nicht. Also nicht alle. Das Problem ist, die es nötig hätten, machen es wahrscheinlich ja nicht selber und die es nicht nötig haben, machen es dann. Und deswegen mache ich immer so eine Mischung. Mal ein bisschen Aufgaben zum Selbstkorrigieren, mal zum Abgeben, weil irgendwie müssen die auch Noten machen, also irgendwie als Chance für die, dass die auch die Chance haben, sich eine gute Note zu verdienen, sonst kriegen die nachher, weil die sich irgendwie online nicht richtig melden, kriegen nachher alle, sag ich mal, sehr schlechte Noten irgendwie und so haben die zumindest die Chance nochmal zu zeigen, hey, ich bin aber da und ich denke mit und ich krieg das mit und so.
Ja,
das ist einfach ein Nachteil zum normalen Unterricht. Das ist einfach ein krasser Nachteil. Da muss man einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und das irgendwie ganz gut hinkriegen. Aber sonst alles gut in der Schule, sonst läuft nichts Wildes. Montag hatte ich einen pädagogischen Tag.
Was heißt das denn schon wieder? Also mir fällt immer wieder auf, dass in der Schule Begriffe kreiert werden, die sonst kein Mensch auf dieser Welt nachvollziehen kann. Auch Distanzunterricht finde ich auch so ein faszinierendes Ding. Das ist so, wie andere Leute sagen, ich mach nicht Homeoffice, sondern ich mach Fernarbeit.
Mm.
Also ich glaube, wir brauchen so Glossar. Was heißt denn schon wieder das, was du gerade gesagt hast davor?
Pädagogischer Tag, ja. Das ist das Typische, was wir von früher noch kannten, wo Schüler immer frei haben und die Lehrer in der Schule sind. Wo man immer denkt, alle haben frei, aber nein, die Lehrer haben nicht frei. Das ist dann so quasi so interne Fortbildungs-, Weiterbildungstage. Das gibt, glaube ich, 2 Stück davon im Halbjahr oder so. Wo dann, zum Beispiel dieser war jetzt unter dem Motto so digitales Lernen. Mhm. Den Begriff kennst du, glaube ich, ne?
Es geht nicht um mich, Max. Wir haben 3 Zuhörer, ja, davon sind 2 Bots. Und einer verklickt sich. Und diese Person, wenn sie sich zufällig in diese Minute reingeklickt hat, soll auch verstehen, worum es in dieser Minute ging.
Ich entschuldige mich. Ja,
weil es gibt auch keine recht. Zweite Chance, das zu korrigieren, weil die Person hört nach einer Minute wieder aufzuhören. Also muss dort sitzen. Das sollte
unsere auf Qualitätsrollenspiel.
Kannst du lange warten.
nee, Quatsch. Und genau, deswegen gab es so verschiedene Workshops zu Moodle, unserer Lernplattform, zu Big Blue Buttons, unserem Konferenztool. Wie arbeitet man damit, damit man einfach, damit viele Lehrer die Hemmungen verlieren, einfach mal probieren können, weil ob man das glaubt oder nicht, also ich glaube das immer nicht so richtig, aber echt viele Lehrer haben so Schiss davor zu verkacken. Also dass sie dann so sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Raum hier öffnet, wo ich mir denken würde, ja, probier halt aus und sag den Schülern vorher, ey, wir probieren das jetzt mal, wenn es nicht läuft, dann klappt's halt nicht, dann probieren wir es anders irgendwie. Aber echt viele haben da Angst, sich so diese Blöße zu geben und ich glaube, so unprofessionell zu wirken. Und dann machen die das quasi nicht und trauen sich nicht. Und da ist so ein Tag perfekt für, um dann einfach mal rumzuprobieren, um mal ein bisschen was erklärt zu bekommen. Genau, und ein paar Kollegen haben irgendwelche Workshops angebietet, zum Beispiel angeboten. Rechtschreibung, hier, deutsche Grammatik, so schön.
Da warst du nicht, ne? Da warst du.
Da hatte ich keine Zeit. Ich habe was zu Prezi gemacht, hier diesem Präsentationstool, mit dem ich immer ganz gerne meine Präsentationen mache. Das war sehr cool, tatsächlich. Das war so mal das erste Mal, dass ich so einen Workshop gehalten habe irgendwie. Und das so in Distanz und so hat aber, glaube ich, ganz gut geklappt. War ganz cool. Hat Spaß gemacht und Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirkten auch alle ganz positiv. Und ja, es war halt eine Stunde. Das heißt, der Anspruch war sowieso, kriegt einen kleinen Einblick. Ja. Auch da verliert die Hemmung, euch mal ein bisschen rumzuklicken, euch kann nichts passieren und ihr habt jetzt hier die Chance, alle dummen Fragen zu stellen, die vermeintlich dumm sind und wo ihr euch nicht traut, das irgendwie sonst irgendwie zu fragen. Genau, und so ging der Tag dann rum. War insgesamt echt ganz cool. Nette Atmosphäre, aber es war halt auch einfach 8 Stunden vorm PC sitzen. Ohne für mich, also das klingt so, klingt vielleicht doof, aber ohne für mich jetzt den allergrößten Mehrwert, weil das war natürlich viel Basic-Erklärung, was auch vollkommen fein war. Also was auch vollkommen fein war. Genau, deswegen war das einfach ein ganz netter Tag und ich glaube, dass das für die Schule und für die Schülerinnen und Schüler einfach positiv sein wird, weil die jetzt einfach ein bisschen selbstbewusstere Lehrer im digitalen Lernen, sag ich mal, haben.
Voll gut, ja.
Ja. Genau. Das sonst geht in der Schule nicht viel, sonst ist alles entspannt. Easy.
Aber Vibes so insgesamt, alle happy?
Ich bin ein bisschen durch die Konferenz, bin ich jetzt ein bisschen, also durch die heute, durch diese Konferenz mit der F, bin ich ein bisschen positiv gestimmt, sage ich mal. Grundsätzlich nervt mich immer noch dieses Distanzlernen, also diese Konferenzen mit den Schülerinnen und Schülern. Da sind viele unzufrieden. Ich glaube, die Schülerinnen und Schüler sind genauso unzufrieden, weil es einfach, weiß ich nicht, es ist einfach nicht die optimale Form so. Es ist halt einfach, man weiß, jeder weiß, es ist einfach ein Kompromiss. Und den ziehen wir jetzt durch und ich glaube, wir machen auch das Beste draus soweit, aber es ist einfach nicht so toll. Aber das ist nun mal so jetzt. Ja. Und mal gucken, wie lange das eben noch geht. Ja, ich finde es tatsächlich so besser, als was jetzt so ein bisschen in Aussicht steht, wenn es dann irgendwie Mitte Februar auf einmal mit so Hybridunterricht losgeht, mit so Wechselunterricht. So, man könnte sich auch vorstellen, dass so die Hälfte der Klasse kommt in die Schule, die andere Hälfte ist zugeschaltet übers Internet und dann in der nächsten Woche ist ein Wechsel. Und das fände ich super nervig, weil du wirst denen einfach nicht gerecht, die dann digital dabei sind, während du im Unterricht machst. Also das ist, oder das muss man lernen irgendwie, musste man gute Wege finden und das Internet der Schule hält das eh nicht aus und dann hast du noch, also ich finde, entweder alle so oder alle da, das finde ich noch easy zu handeln, alles andere wird schwierig, aber das wird sich jetzt so zeigen. Und Stimmung bei den Lehrerinnen und Lehrern ist, glaube ich, okay. Also sie sind, es pendelt sich irgendwie so ein, also wie bei mir auch. Das ist so dieses, man ist nicht zufrieden, also jetzt nicht mega happy, aber es ist vollkommen okay. Wir hatten, vielleicht jetzt noch ein letzter Punkt, eine Sache war so ein bisschen doof, dass jetzt vermehrt irgendwie so ein bisschen so Angriffe kamen auf die Konferenzen, so, dass halt Leute dann irgendwie diesen Link hatten und dann vielleicht auch noch von irgendwelchen Leuten den Zugangscode bekommen haben und haben dann so Konferenzen gesprengt,
der Klassiker,
indem sie da reingegangen sind, irgendeine Scheiße gemacht hast und du kannst sie halt nicht IP-bannen, du kannst sie rauswerfen, aber dann können die einfach wieder reinkommen. Das ist super nervig. Und zum Glück ist mir sowas noch nicht passiert und ich hoffe auch immer, dass ich davon verschont bleibe. Aber dann ist das eben so. Nervig ist nur ein super Negativbeispiel, ist halt so, es war im Sportunterricht irgendwie ein reiner Mädelskurs und da sind da irgendwelche Jungs rein und da war ein Mädchen dabei, die irgendwie ihr Kopftuch nicht anhatte, weil da ja nur Mädels sind. Und das sind so Geschichten, die sind gerade so ein bisschen super kacke. Mhm. Also das ist einfach super, super scheiße. So, ja, da muss man jetzt so ein bisschen Mittel und Wege finden. Das ist einfach blöd, weil du kriegst die Leute auch nicht, weil die ja mit irgendwelchen Fake-Namen drin sind. Und da ist man eigentlich, ist jetzt die Schulleitung gerade so ein bisschen mit der Polizei sogar dran, dass man so guckt, okay, wie kann man das irgendwie verhindern und die Leute kriegen und so. Ja, das sind einfach so Nebenkriegsschauplätze. Da bin ich immer ganz froh, dass ich da relativ verschont von bin und appelliere da auch immer so ein bisschen. Ich glaube, das war das Gute, dass ich Pädagogik habe und da sind nur coole Leute. Und ja, ich hoffe, dass ich verschont bleibe. Mal gucken, wenn sowas passiert, wie man dann damit umgeht. Aber ja, das sind so diese Kleinigkeiten. Genauso wie das anscheinend irgendwelche DDoS-Attacken die ganze Zeit auf die Moodle-Server laufen, wo man sich denkt, ach Leute, warum? Ist das notwendig? Ich weiß nicht. Und dafür macht man es für alle irgendwie anstrengender. Aber gut, wie gesagt, ich persönlich jetzt bin davon relativ ziemlich unbetroffen. Deswegen ist bei mir persönlich alles gut.
Verstehe. Also der alte Willi, der von letzter Woche, wäre jetzt wahrscheinlich gerade innerlich auf 180 und hätte sich wahrscheinlich in den Kopf gepackt und sich gedacht, warum gibt es denn nicht so eine Funktion, dass du Leute explizit reinlassen musst in einen Kurs?
Gibt's tatsächlich, du hast einen Warteraum. Aber das Problem ist, die können ja Namen von Leuten aus dem Kurs annehmen, dann nimmst du die rein, sind die halt drin. Und dann machen die irgendwann Scheiße, wenn sie wollen. Also du kannst das System immer irgendwie austricksen, obwohl das schon ganz okay ist. Es ist jetzt nicht, als würde das System mega kacke sein. Aber ja.
Verstehe.
Heute haben wir Zen-Willi. Ich mag Zen-Willi.
Ja, hilft ja nichts, ne? Das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Ich meine, ich kann mich jetzt darüber aufregen, über Entscheidungen, die getroffen wurden, zu bestimmten Computersystemen, die man in der Schule findet. Aber wen juckt's? Also, den juckt's, dass ich mich drüber aufrege. Niemanden. Deswegen.
Naja, Zen. Wie gesagt, Meditation. Und ich reg mich ja auch nicht. Also, ich, das ist halt so, ne?
Ja, das ist this what it is.
Ich wüsste auch nicht, was es. Also, ich könnte jetzt ja auch nicht sagen, hey, wir müssen alle zu Teams wechseln oder zu Zoom. Die haben alle ihre gleichen Schwächen und so. Die haben vielleicht ein bisschen bessere Serverkapazitäten und ein bisschen stabileres System, aber alles andere, da kannst du genauso abfacken. Also, das ist, ich finde, das System mittlerweile ist okay. Das läuft alles in Ordnung.
Ja. Hauptsache, ihr seid zufrieden damit. Dann bin ich's auch.
Okay, Mutter Teresa.
Gar kein Snack. Ja.
Ja, was geht bei dir? Wie kamst du in diese Stimmung? Wie war deine Arbeitswoche bis jetzt? Ist da quasi zu viel Emotion rausgekommen? Oder ist es einfach relativ gechillt gerade?
Wie beschreibe ich es am besten? Nein. Ich habe mir eine Sache vorgenommen, jetzt für die nächsten Wochen. Ich habe gesagt, ich wünsche mir nur immer eine Sache gleichzeitig.
Okay.
So, wenn ich mir an manchen Tagen gewünscht hätte, dass ein paar meiner Arbeitskollegen anders sind, vielleicht ein paar meiner Chefs anders sind, ein paar Menschen beim Einkaufen sich anders verhalten und ich mich nicht drüber aufregen muss, dass irgendwelche Scheißprogramme der Schule genutzt werden und das alles super kompliziert macht, obwohl es nicht hätte sein müssen. Das sind ganz viele Wünsche. Und dann kann ich ja nur enttäuscht, also kann ich ja nur traurig sein, wenn ich mir 1000 Sachen gleichzeitig wünsche. Also ich sage, ich wünsche mir nur eine Sache. Und der Rest ist dann, wie er ist. Und seitdem bin ich viel entspannter. Plus, ich lag gestern so eine halbe Stunde einfach auf meiner Yogamatte rum und habe die Wand angestarrt.
Shavasana.
Sehr gut. Ja, das hat auch gut getan. Und seitdem senden wir die.
Jetzt musst du so YouTube-Videos machen. Wisst ihr, was mein Leben verändert hat? Halbe Stunde Yogamatte, Wand anstarren. Das ist das Ding. Verkauf jetzt mein Programm. Willy Wonderland. Willy Wonderful. Willy Wonderfuel.
Wonderfuel. Ja, aber ansonsten, mein Leben ist, wie es ist. Super, monoton und seitdem ich jetzt gelernt habe, dass man innerhalb von 8 Minuten eine Lebensmittellieferung nach Hause bekommen kann, für kaum Aufpreis, habe ich mir ernsthaft die Frage gestellt, warum soll ich überhaupt noch rausgehen? Also was ist der...
Sorry, ich wollte nur kurz fragen, haben wir darüber im Podcast eigentlich schon gesprochen? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, nee. Max hat mir was Tolles empfohlen. Es gibt eine neue App, die in manchen Großstädten, wie zum Beispiel Köln, funktioniert. Da er verfügbar ist. Und diese App ist toll, weil du hast da letztendlich eine Übersicht von Lebensmitteln und Haushaltswaren. Die packst du in deinen Warenkorb und sagst, bitte kaufen, bitte bestellen. Und die App verspricht dir innerhalb von 10 Minuten eine Lieferung.
Je nachdem, wo du wohnst, genau.
Also in meinem Fall war es so, ich habe draufgeklickt und nach 8 Minuten klingelte es an der Tür. Da kam ein netter Mensch hoch und hat mir einfach eine Tüte mit Lebensmitteln gebracht für 1,80 Euro Aufpreis. Und ich habe mal überlegt, wie lange brauche ich selbst bis zum nächsten Supermarkt? Wie lange dauert der Einkaufsprozess? Und das sind niemals 8 Minuten. Also warum sollte ich jemals wieder einkaufen gehen?
Ja.
So. Das gleiche gilt für Essen, das gleiche gilt für Getränke jeglicher Form. Also Essen im Sinne von bei Restaurants bestellen, das funktioniert ja schon länger so, dauert jetzt zwar nicht nur 8 Minuten, aber sei es drum. Mhm. Getränke werden immer geliefert, also es gibt kaum noch Dinge, die ich wirklich draußen erledigen muss. Das heißt, eigentlich findet mein Leben hauptsächlich in dieser Wohnung statt. Und auf der einen Seite ist es gruselig, weil ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein.
Mega.
Auf der anderen Seite ist es super irgendwie spannend. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich dann mal rausgehe, dann freut sich mein Körper.
Ich meine auch.
Also ich habe so ein Gefühl von Freude, wenn ich einfach nach draußen gehe. Und ich glaube, mein Körper denkt sich so, endlich. Das versuche ich dir die ganze Zeit zu sagen. Ich habe dich sogar schon auf die Yogamatte geschickt zum Wandanstarren, damit du endlich mal Langeweile bekommst. Und du tust es nicht.
Ja.
Aber es ist ganz geil. Also, ja.
Ohne Scheiß, mir geht's ganz genauso. Ich glaube, ich war in den letzten 3 Wochen 3 Tage draußen oder so. Oder 4 vielleicht. Das ist ein bisschen, das ist gruselig, wie du gesagt hast. Aber es ist auch verdammt gut. Und wenn ich dann mal rausgehe und Chiara mich zum Spazierengehen zwingt oder so, dann ist es auch so, oh, frische, so fühlt sich Luft an und so fühlt sich Temperatur an. Schnee knirscht so unter den Füßen, wenn da mal Schnee lag. Und dann, das hat sich mega gut angefühlt. Aber dann habe ich auch gleich so gemerkt, aber die Menschen, komm, gehst du wieder rein.
Ja. Ich verstehe mittlerweile, also nein, ich verstehe bei weitem nicht, was es heißt, nach 10 Jahren aus dem Knast zu kommen. Aber ich kann ansatzweise verstehen, wie es so, oder nachvollziehen, wie es so sein muss, nach einer längeren Zeit in Gefangenschaft wieder an die frische Luft zu kommen. Nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt nach so 10 Tagen oder so, weil das ist das Maximum, glaube ich, was ich durchgestanden habe zu Hause. Aber wenn das schon was mit einem macht, dann stell dir mal 10 Jahre vor und dann wieder den ersten Tag an der frischen Luft oder so. Mhm. Ja, das ist schon krass.
Ich habe letztens überlegt, ob ich mir Thrombosestrümpfe kaufen muss.
Guter Punkt.
Ich dachte so, ist das nicht so, wenn man irgendwie so allein schon 3-4 Tage im Krankenhaus liegt?
Ja gut, und liegen so ist ja noch was anderes, als wenn du tatsächlich so gehst oder so von Toilette zum Wohnzimmer, zur Küche, ja, zum Schlafzimmer.
Okay, meinst du, das bisschen hilft schon?
Ich glaube
dann
schon.
Beruhigt, so dann brauche ich doch keine Thrombose. Dann mache ich den Amazon, den Warenkorb nochmal.
Lösche ich nochmal. Ja, keine Chance,
kriegst du jeden Tag 15
E-Mails mit. Menschen, die Thrombosestrümpfe verkaufen, kaufen auch.
Ja, ja, genau.
Da kommst nicht mehr raus.
Ja, aber noch mal ganz kurz zurück zu dieser Gorillas-App. Wolltest du den Namen extra nicht sagen?
Ach so, nö,
ist schon egal. Raus. Ja, okay. Ist ja völlig wurscht. Ich find's richtig cool, dass du halt da so die gesamte Auswahl an irgendwelchen Lebensmitteln hast. So. Also wir haben hier so für Chiara und für mich so diesen ganzen Vegan-Kram und so, haben die mega viel und wir können da einfach unseren normalen Wocheneinkauf machen. Vielleicht, es fehlen nur so 3-4 Sachen aus dem Bioladen. Den kompletten Rewe-Einkauf /Aldi-Einkauf können wir da quasi 1:1 ersetzen durch. Und das ist halt mega nice. Also, weil dieses ganze Tütenschleppen, wenn man wirklich so Wocheneinkäufe macht, das ist ja immer voll der nervige Hässel. Wenn man dann zu zweit geht, geht es einigermaßen alleine. Super kacke. Und diesen krassen Vorteil, ich finde es halt wirklich, du stehst vor deinem Kühlschrank, sagst, das fehlt mir, packe ich hinzu. Und du hast nicht diesen Einkaufsliste, ich habe das vielleicht doch vergessen und Chiara hat vergessen, das draufzuschreiben oder ich nicht oder wie auch immer. Das fällt alles weg. Und du hast einfach eine gut gelaunte, nette, bis jetzt immer Boys, ich weiß nicht, ob da auch Mädels arbeiten, die dann hier die Treppen hochsprinten und sich dann mega nett und freundlich sind und einem auch, was mir halt irgendwie auch wichtig war, einem nicht das Gefühl geben, als wären sie gerade mega ausgebeutet. Vielleicht wurden sie einfach trainiert, das nicht zu zeigen, aber es ist halt nicht so, wie wenn du, keine Ahnung, so ein DPD-Paket bekommst, wo du dann so denkst, oh Mann, ey, es tut mir schon leid, dass ich bestellt habe überhaupt so, sondern es ist irgendwie, es fühlt sich, der ganze Prozess fühlt sich einfach mega gut und positiv an und das finde ich total cool daran.
Das
und auch sonntags, du kannst auch einfach sonntags einkaufen.
Ja, ja.
Und mega.
Und was auch noch dazu kommt, ist die, jetzt am Anfang insbesondere geben sie sich, glaube ich, echt Mühe. Also ich hatte, Paket war auch noch so ein kleiner Zettel mit vielen Dank für deine Bestellung, so selbst handgeschrieben. Und ein Kinderriegel war noch mit drin, so als kleines Gimmick. Den habe ich übrigens gerade gegessen. Ich denke, ja, das ist so, damit kriegt man mich. Also ne, wie du sagst, diese Gesamtexperience, die du hast, von Ende, also Ende zu Ende, von es geht wirklich so schnell, wie die behaupten, die können ihr Versprechen halten, so das erste positive Etwas, so nach dem Motto, die halten sich dran. Dann diese kleinen Extras und wie du sagst, die gute Laune der Person, die dir dann die Tüte in die Hand drückt, ist halt, das macht halt den Unterschied. Ne? Weil ich habe keine gute Laune, meistens, wenn ich aus dem Rewe rausgehe oder aus dem Aldi oder was auch immer,
ja.
Weil ich da einfach so vielen Menschen noch begegne, die einfach schlecht gelaunt sind. Die meisten Kassierer und Kassiererinnen sind einfach nicht gut gelaunt. Außer die beim Aldi, aber die sind sowieso auf Crack, weil die immer so 12,50 Euro. So scheiße, bitte so schnell wie du. Aber der Rest, die restlichen Menschen, die im Einzelhandel haben, sind meistens so ein bisschen so, nee, ich wünsche mir 1000 Sachen gleichzeitig und bin enttäuscht. So, okay, wow. No hate, ne? Aber ist so.
Also ich finde Einkaufsexperience auch nicht positiv. Also ich finde, das ist auch eben.
Ja.
Ja.
Aber es ist, fühlt sich's für dich, also abgesehen von Arbeiten, abgesehen von Schule, habe ich das Gefühl, mein Leben, also dieses Leben zeigt mir, wie stumpf wir Menschen eigentlich sind. Ich schlafe, ich stopfe Essen in mich rein, ich bin da, ich bewege mich so ein bisschen, wasche meine Klamotten, damit ich am nächsten Tag wieder was anziehe und gehe wieder schlafen. Also es ist so runtergedampft, runtergestumpft auf das, sagen wir, auf die elementarsten Sachen, damit du funktionierst. Irgendwie
ja.
Passiert da nicht viel bei mir. Ich weiß nicht, wie es.
Ja, ich muss sagen, mein Leben sieht ja eigentlich oft schon so aus. Also nur, dass ich halt den Rest der Zeit eigentlich oft mit Sozialem dann verbringe. Mhm. Und das ist halt so ein super komplexer Bereich, der ja eh nie gleich ist. Das heißt, dieser ganze große, komplexe Bereich von Sozialem fällt halt komplett weg, so, ne? Auch bei diesen Konferenzen und bei diesem Aufgaben hochladen, kommunizieren. Das ist das Letzte, aber nicht großartig soziales Miteinander und soziales Lernen und wie auch immer. Und das ist ein Faktor, der mir ganz schön fehlt, wo ich merke, das ist halt immer so eine spannende Herausforderung. Dafür gehe ich auch gern vor die Tür. Aber ich merke auch, wenn ich weiß, das erlebe ich nicht draußen,
dann zieht's dich
bin ich auch raus, ne? Vollkommen fein. So, dann merke ich halt, okay, ich habe mein Leben lang trainiert, mit dieser Situation so umzugehen und ist vollkommen fein. So, ich kann meinen Sport ist nicht so nice. Also ich würde auch lieber wieder das Soziale. Das wäre halt viel cooler, gemeinsam mit den Leichtathleten so in der Halle Sport zu machen. Ich freue mich, erstmal wieder eine Matte anzupacken und so. Aber ich sehe die trotzdem jeden Mittwochabend da am iPad und kann mit denen irgendwie ein bisschen zusammen sporteln und ein bisschen interagieren. Wie gesagt, ersetzt es nicht 1:1, aber vieles von dem, was mir wichtig ist, konnte ich halt quasi einfach ersetzen. Und diesen sozialen Aspekt, den vermisse ich ein bisschen. Aber da weiß ich, also bin ich halt nicht so negativ wie manche, die sagen, das werden wir nie wieder so haben wie jemals zuvor. Und so. Wo ich denke, ja, das kommt halt wieder.
Okay,
da freue ich mich drauf und das wird gut. Und ich habe einfach eher Freude darauf und habe nicht so dieses Vermissensgefühl, habe nicht so dieses, oh, das brauche ich mal wieder, sondern mehr so, hey, ich freue mich, wenn das wieder so kommt. Und bis dahin versuche ich so gut zu substituieren, wie es eben geht und zu gucken, okay, wie kann ich mir trotzdem eine gute Zeit machen. Ja. Deswegen passt das eigentlich soweit. Aber wie du sagst, daran merkt man auch, dass man nicht den komplexesten Tagesablauf sonst so hat.
Nee. So gar nicht. Also das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich finde das manchmal, also mir hat es auch mal ganz gut getan, nochmal das so in reinster Form mal zu sehen, was eigentlich Leben heißt. Jetzt mal, wenn man genau das weg rationalisieren muss, was man eben nicht mehr haben kann, also diese ganzen sozialen Interaktionen, und man ist mit sich selbst, dann stellt man fest, okay, eigentlich funktioniert ziemlich simpel. Futter in mich rein, lass mich ein bisschen schlafen und dann wandere ich hier so von A nach B rum wie so ein Sims. Manchmal komme ich mir echt so vor.
Werden wir alle gesteuert, was?
Nee, aber hätte ich jetzt Spiegel, würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag gestikulieren vom Spiegel, aber zum Glück habe ich keinen.
Zum Glück hast du keinen Pool, wo jemand die Treppe wegbaut, dass du halt quasi stundenlang im Pool schwimmst, so ertrickst.
Ich gehe viel häufiger jetzt baden, also ich nehme jetzt so Schaumbäder regelmäßiger.
Das sehe ich, du hast einen sehr guten Hauttyp.
Danke. Ich habe gerade wirklich keinen Scheiß. Ich habe momentan die schlechteste Haut, die ich seit Jahren hatte.
Ernsthaft?
Wirklich überall. Ich habe mich auch letztens wieder so komplett nass rasiert. Das habe ich häufiger nicht mehr gemacht. Also länger nicht mehr gemacht. Dann war wieder alles so voller so Mini-Pickelchen. Ist nicht
so geil, ne?
Nee.
Ja.
Ist echt nicht geil. Ey, Gillette, mach mal was.
Gibt's doch. Die haben noch das One-Blade-Ding.
Ja.
Nee, ist wer anders, ne?
Das ist so, ja, keine Ahnung, wer es hat, aber es ist immer, oh, der neue Rasierer. der macht alles anders. Und dann probierst du aus, nächstes, es juckt trotzdem und tut weh.
Ach, du meinst nass, ja. Ich kann echt nur dieses One-Blade-Ding empfehlen. Das ist echt ganz geil. Dieser elektrische, der kostet nicht viel, ist nicht so fancy wie diese ganzen mit diesen Rundkreisen und so, den braucht keine Sau. Und das, der macht solide Arbeit.
Hm. Ja, ich habe so ein so 20-in-1 Rasiergerät, so. Damit kannst du auch so ganz kurz und dann einfach Bart trimmen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du halt wirklich so die Haut mitschnibbelst mit so einem Rasierer oder es einfach nur so ein bisschen kürzt.
Genau. Und ich habe mich mit dem Kürzen schon lange angefreundet. So.
Ich habe alle paar Wochen oder ein paar Monate, denke ich mir so, ja, kannst du mal wieder nass machen. Warum nicht? Hat sich vielleicht geändert seit dem letzten Mal. Und dann merke ich wieder, er hat sich gar nicht geändert. Ist genauso scheiße wie vorher.
Ich finde, dir steht das auch mehr. Also ich finde, du kannst das besser tragen, so naked face.
Ja, weil ich habe so viele Hardcore-Sorgefalten auf der Stirn, die lassen mich dann nicht so kindlich aussehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass du jünger, sehr viel jünger aussiehst, wenn du komplett, weiß ich gar nicht, habe ich ewig nicht so gesehen.
Unverbrauchte.
Aber ich sehe halt schon so verbraucht aus, dass es funktioniert, ja.
Ja, wir sehen in unserem Leben immer, was wir schon geleistet haben und du hast einfach schon sehr viel geleistet.
Tja, weiß ich nicht, würde ich so nicht unterschreiben, aber auf jeden Fall habe ich die
Falten. Deswegen sage ich das.
Wir werden jetzt auch bald 30, ne, so ist nicht. Aber scheiß drauf, reden wir nicht darüber.
Hälfte ist dann, Drittel ist dann, nee.
Viertel.
Fünftel ist dann rum vom Leben.
Ja, ja, seien wir mal realistisch. Also.
Seien wir mal realistisch, ein Fünftel, ja.
Ja. Ja, ist so. Ich weiß gar nicht, also ich finde alles andere ist lächerlich, weil man jetzt unterstellt, wir würden nicht 150 werden.
Exakt.
Wo geht ihr denn aus?
Wir sprechen uns in
120 Jahren.
39 Folgen oder so. 39.000. Ich kann nicht, ist egal. Ja,
irgendwann.
18 Jahre, 39 Jahre, 1000 Folgen, whatever, keine Ahnung.
Bald.
Demnächst.
Bald.
Demnächst. Genau. Ja. Ich wollte noch mal vom Flossikers-Stammtisch erzählen, der letzten Freitag war. Und wo du übrigens herzlich eingeladen bist, das nächste Mal dazu zu kommen. Und jeder, der Bock hat, so ein bisschen da mal mit netten Leuten einfach zu quatschen. Weil wir haben so ein bisschen an dem Tag besprochen, so Vini und Coco meinten so, eigentlich wollen wir das hier viel offener haben, aber irgendwie sind wir doch immer die gleichen. Mhm. Wo ich dachte, ja, dann nennst du halt nicht Stammtisch. Weil Stammtisch klingt halt voll nach, wir treffen uns mit unserer eingeschworenen Gruppe und reden über Fußball. Keine Ahnung, wonach klingt Stammtisch oder Biersorten.
Ja, weiß ich nicht. Genau das.
Ich finde, das vermittelt das so ein bisschen, obwohl die es halt auf Instagram und so ganz anders propagieren und sagen, hey, da ist es wieder, kommt vorbei und so. Aber ich finde, das Wort Stammtisch denkt man immer was anderes, als das dann nachher ist. Also das war quasi vom Ablauf so, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was jetzt die nächste Zeit so ansteht, so an größeren Flowseekers-Events und was da vielleicht so gemacht werden kann und gemacht werden sollte. Und danach haben wir einfach nur ein bisschen Scribble.io gespielt, ein bisschen Codenames gespielt und einfach einen netten Abend mit guten Leuten gehabt. So. Deswegen, das ist sowas, wo man auch immer mal dazukommen kann, wenn man Bock hat, sich
was
so ein bisschen
was ist das Scribble.io Dingsbums?
Scribble.io ist quasi so wahrscheinlich das beliebteste Spiel gerade im Internet. Das ist Montagsmaler quasi einfach.
Ah, okay. Mhm.
Halt online. Und Codenames ist so ein Spiel, das gibt's auch offline. Da bist du in zwei Teams. Einer ist der Master und du erklärst so entweder, also wie soll ich sagen, du hast zwei Teams. Einer ist immer der Chef in diesem Team und du hast so ein bis zwei Leute, die halt in diesem Team dann noch drin sind. Mhm. Und die beiden Spymaster sehen quasi so eine Anordnung von Farben auf so einer Karte. Mhm. Und vor dir liegen so 16, 18 Karten mit so Namen drauf. Baum, Ägypten, Korea, Bildschirm, Podcast, keine Ahnung. Mhm. Und dein Ziel ist es quasi, dass dein Team, deine Begriffe, die dir quasi als Spymaster farbig markiert sind, die müssen die erraten. Und du musst ein Wort nennen, womit die möglichst viele Wörter erraten können. Das heißt, ich sage zum Beispiel dann Natur 4. Und meine Leute müssen dann rätseln. Okay, er meint bestimmt Baum. In Ägypten gibt's Palmen. Meint er auch Ägypten? Na, ich weiß nicht, lieber eher nicht. Lass uns lieber noch Käfer nehmen und das und so. Und da gibt's halt auch ein schwarzes Wort. Wenn du das triffst, hast du verloren. Oder neutrale Begriffe. Wenn du das nimmst, dann ist die Runde vorbei. Und so rätselst du dich quasi, dass du alle deine Begriffe nachher errätst. Und genau.
Also,
das ist Codenames. Das ist ganz cool.
Man könnte sagen, da hat's ein bisschen Brettspielcharakter oder so ein bisschen Gesellschaftsspielcharakter.
Total, es ist ein Gesellschaftsspiel.
Okay, ich bin auf jeden Fall raus.
Rein, das ist voll langweilig. Ich weiß. Aber das wäre eins, das wäre, glaube ich, okay für dich auch, weil das ist einfach mehr Interaktion als jetzt irgendwie, wir ziehen irgendwelche Figuren von A nach B und so. Aber naja, wir kennen dich, es wäre auch nicht.
Vielleicht könnten die einfach einen Clubhouse-Room aufmachen.
Das wäre tatsächlich eigentlich eine Idee.
Ja, das wird es ja also für den ersten Part auf jeden Fall ganz gut. Also wenn du noch Invites braucht, ich habe noch ein paar.
Das stimmt tatsächlich.
400 Euro,
was? Ist Clubhouse mittlerweile wieder out oder zumindest, oder bist du so eher so gehatet, dass es nicht mehr on fleek ist, wie der 2000er sagt.
Ich glaube, da ist schon noch so ein bisschen was so dran. Aber ich fand einen Tweet letztens ganz lustig, der es eigentlich auf den Punkt bringt. Bei Clubhouse hast du so ganz viele C-Leute, die B-Leuten drüber zuhören, wie sie über A-Leute reden.
Verstehe, was du meinst.
Und genau das Phänomen habe ich auch beobachtet. Das sind dann so voll viele Möchtegerns, die so gerne so cool wären wie vielleicht andere Leute und die ganze Zeit so, oh, ich bin so geil, hört mir zu.
Ja. Und dann gibt es diese ein, zwei Special-Abende, wo dann, keine Ahnung, habe ich es letztes gesehen, irgendwie Thomas Gottschalk mit dem und dem, so eine witzige Kombination ist, wo dann so, was so Leute zieht, wo man so sagt, okay, da ist irgendwie ein krasser Abend.
Gestern war es schon lustig. Ich habe es nicht gehört, ich habe nur die Zusammenfassung nachher gelesen. Da war Elon Musk, der den CEO von Robinhood interviewt hat.
Ah, krass, ich habe nur gesehen, dass er bei Clubhouse online gehen will. Ich habe nicht gesehen, dass es mit dem Robinhood-Typen war.
Auch. Der war dann auch mit dabei und dann hat Elon den richtig gegrillt. So hat so richtig fiese Frage gestellt.
Geil!
Und das muss ich
auf jeden Fall
durchlesen. Ja, das sind so Momente, wo ich glaube, dann da kommen die Leute auch hin und es gab voll viel geschrieben, oh nein, ich habe ein Android-Handy, ich kann nicht mithören. Und voll viele Leute haben auf Twitter so ein bisschen das Transkript runtergeschrieben.
Ja. Ach, witzig. Das muss ich mir tatsächlich nochmal angucken. Ja, ich weiß nicht, mit dem Datenschutzkram habe ich mich jetzt nicht weiter beschäftigt, außer dass ich es gelesen habe. Ich glaube, was so gerade kritisiert wurde, war, dass die das Telefonbuch auslesen, wo ich mir aber dachte, das machen doch mega viele Apps irgendwie, oder nicht? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Aber ja, ich glaube, es ging darum, zeigen dass die quasi dir, wie schon viele so von den, also, wenn ich dich da sehe, also wenn ich mein Telefonbuch synchronisiere, steht da Max Pelzer, 40 Kontakte von Max Pelzer sind auf Clubhouse. Das heißt, die sagen mir was
obwohl über deinen Kontakt. Obwohl ich vielleicht gar nicht da bin, ne?
Ja, doch, ja genau, nee, genau. Du bist gar nicht da, aber ich weiß,
genau.
Clubhouse sagt mir über dich, wie viele deiner Kontakte auf Clubhouse sind.
Und so hast du quasi so wie Leute, die nie zugestimmt haben, da zu sein, sind quasi trotzdem irgendwie da, so, ne? Weil wenn du jetzt da bist und ich bin da und wir haben zum Beispiel Chiara beide als Kontakt, dann hat quasi die App trotzdem Chiara drin, weil sie weiß.
Map die auf dich und auf mich. Und
genau.
Sagt uns,
geh. Ja.
Genau. Also es steht nicht drin, glaub, welcher deine, wer die Kontakte sind. Ja. Das sind nur 40 Leute. Aber
eine Zahl steht da.
Ja, irgendwie so. Irgendwie.
Ja.
Oh.
Ja, mehr bin ich auch nicht drin, keine Ahnung.
Muss mich doch mal ganz kurz aufregen für eine Sekunde.
Ja, endlich.
Wenn.
Reicht jetzt auch, ja.
Wenn dein Zahnarzt des Vertrauens dir sagt, Karies sollte man so und so behandeln, ich habe da eine Meinung zu.
Cool. Morgens Amex, abends Aronal zum Beispiel.
Wenn Leute wissen, wie Technik funktioniert und sagen, oh, da ist eine Sicherheitslücke, das könnte irgendwie kritisch sein, sagst du, ah, du bist ein Hacker, ich vertraue dir. Wenn in Deutschland jemand sagt, oh, Datenschutz, da denke ich mir so, oh, Alter, du hast ja halt's Maul. Also es gibt wenig Menschen, glaube ich, insgesamt auf der Welt, die Ahnung von dem Thema haben und die wirklich drüber reden sollten. Und oft hörst du halt so Sachen, wo du denkst, du hast es doch 100% nicht durchdrungen. Bitte sei leise, bitte rede nicht darüber. Und dafür habe ich nicht so viel Verständnis. Ich meine, wir machen das hier im Podcast die ganze Zeit. Ja. Aber das kaufst du, das weißt du. Du kommst hier hin, um dir deswegen kommt auch keiner, weißt du?
Wir sind nicht Datenschutzexperte Willi und Max, die sich darüber äußern, wie datenschutzsicher ist Clubhouse, sondern es ist eher so, ja, Meinungsaustausch. Ja,
du hast ja aufgeschnappt, da ist irgendwie ein Thema, dann sagen wir, was könnte es sein, aber gut.
Ja.
So, aber es halt. Oh. Datenschutz ist echt, also, das ist so geil, irgendwer hat mal geschrieben, das, was Europa versucht hat, hat Apple hinbekommen. Und Europa hat es nur geschafft, Cookie-Banner zu implementieren, das so gar nichts bringt, so wirklich gar nichts, nada, niente, nix. Ist so geil.
Und die jedem auf den Sack gehen.
Also ganz ehrlich, ich kenne eine Firma, die macht auch Software. So. Wenn du nachvollziehen willst, wer wie klickt, dann brauchst du keine Cookie-Technologie für. Null. Nada. Du kannst die Leute tot tracken. Du brauchst keine Cookies. Und das passiert die ganze Zeit. Diese Cookies sind irrelevant. Nur ist es für Cross-Site-Dingsbums. Auch das kriegst du anders gelöst. Und das ist so. Aber
das habe ich jetzt verstanden. Ja.
Und da dachte ich mir so, hey Leute, haben wir wieder so drei Idioten hingesetzt und gesagt, wir machen jetzt eine Datenschutzrichtlinie und machen Cookies, verbieten Cookies und bringt halt einfach einen Scheiß und killt jede Nutzung von irgendwas. Ich hasse das Internet. Egal, wo du hingehst, erstmal ein Cookie-Banner in your face. Ich will und nicht mehr ins Internet.
Alle zustimmen, groß, grün, leuchtend oder einzelne Sachen zulassen. Wenn du da drauf klickst, unter Menü, dann total klein, irgendwie noch so versteckt, dass du halt nicht alle zulässt. Das ist einfach super umständlich und scheiße. Die Leute kriegen trotzdem das, was sie wollen. So im Prinzip.
Ja,
boah, nur, dass es halt für den Anwender kacke ist.
Ich finde, das Internet sollte keiner kontrollieren. Das ist jetzt eine gewagte Behauptung, so, aber irgendwie sollte es nicht kontrolliert werden.
Ja, ich denke da irgendwie so, weil ja, im bestimmten Sicht würde ich dir zustimmen, aber wenn es nicht aufmachen, ich glaube, also.
Das ist auch nicht ernst gemeint, aber das ist mein Gefühl in Worte. Ja. Das aktuelle. Ja.
Okay. Kann ich total verstehen. Weil
okay, ich bin wieder weg. Let's go.
Deswegen beim Flustikers Stammtisch. wollte ich dich eine Sache fragen, als Business-Wee.
I don't know.
Es ging darum, dass unsere SV quasi mich auch so ein bisschen beauftragt hat, zu sagen, okay, Herr Pelzer, klären Sie mal mit den Flowseekers ab, ob die für uns Schulpullis machen. Mhm. Und da habe ich schon gesagt, nee, machen die nicht. Also da habe ich jetzt schon mal ein bisschen Nerv gezogen, weil die halt so dachten, die drucken die für die und so weiter und so fort. Mhm. Und ich weiß ja schon, dass Vidi und Coco, haben sie uns ja letztens auch im Podcast erzählt, dass sie quasi nicht mehr schaffen, diese ganzen Sachen selber zu drucken. Klar. Etc. Und dann habe ich gesagt, aber ich kann euch wahrscheinlich den Kontakt von ihrem Drucker geben. Mhm. So. Und genau das haben die Flowseekers quasi auch gesagt, dass sie das gerne machen könnten, klar, aber selber das quasi nicht schaffen. Aber dann habe ich halt gesagt, weil beim Flowseekers Stammtisch, wenn mit den Leuten die jetzt da waren, geht es ja auch mal so ein bisschen darum, okay, wie kann sich Flowseekers so weiterentwickeln und so. Und da habe ich halt so ein bisschen naiv gesagt, okay, wäre das denn für euch cool eigentlich? Also ich habe einfach gefragt, ich bin selber so 50-50. Wäre das für euch cool, wenn ihr quasi, habe ich das schon gefragt? Ich habe das schon gefragt, ne?
Mhm. Aber wir können es nochmal durchspielen.
Oh fuck. Ich dachte, ich hätte es noch gar nicht gefragt. Oh sorry.
Ja, alles gut. Ist doch nicht schlimm. Hau mal raus.
Also. Ja, okay. Also wir können das ja nochmal kurz ein bisschen ausdiskutieren. Dass die quasi den Pulli machen und dann ist quasi die Frage, stellen wir nur den Kontakt zum Drucker her oder machen wir vielleicht sogar Flowseekers Cross HBG Back to the Roots Drop. So, dass man, um die coolen Begriffe der Neuzeit zu sagen, dass man sagt, okay, wir machen einen Drop mit Flowseekers, die ersten 500 Pullis haben irgendwie so ein kleines Flowseekers-Emblem irgendwo und so weiter und so fort. Wo ich dann dachte, als jemand, der keine Ahnung von Marketing und sowas hat, ja geil, du hast 1000 potenzielle Schüler, keine Ahnung, von denen kaufen 100 den Pulli. Und dann, wenn der cool ist, vielleicht sogar 200. Und wenn der cool ist, tragen die den sogar auch und in der Schule und so weiter. Und du hast quasi auf einmal einen relativ großen Bereich mit Leuten erschlossen, die diesen Pulli kaufen, nicht unbedingt wegen dem Flowseekers, sondern wegen dem HBG. Aber trotzdem kaufen die Flowseekers mit, weil sie die Idee vielleicht auch cool finden oder wie auch immer und tragen das quasi in die Welt. Dachte ich, ist voll smart, weil du einfach das erweiterst und es in meinen Augen dadurch auch irgendwie zur Marke passt, weil es ja schon so, dass die noch so ein bisschen klein, Heimat, ein bisschen verbunden, aber trotzdem auch quasi dieses, genau, so. Was jetzt in meinem Kopf nur, was man dagegen halten kann, ist halt, okay, eigentlich stehen die ja eher so ein bisschen für, ja, also die Flossiger sind jetzt nicht das Schullabel, das, okay, das Biedere, keine Ahnung was. Deswegen ist die Frage, will man damit überhaupt verbunden werden? Ist das quasi so cool oder ist der Aufwand das nicht wert oder du als Markenkenner, was verliert man quasi, wenn man sagt, okay, wir machen einen richtig geilen Pulli zusammen mit einem richtig geilen Logo, wo es cool passt, wo nicht einfach draufsteht Flowseekers und darunter HBG, sondern wo man das einfach cool einpflegt, das so zusammen und so ein cooles Cross-Merch irgendwie macht. Ist das cool oder ist es nicht cool? Ich weiß nicht.
Das ist jetzt keine Meinung, die man aus, also ich, die ich jetzt spreche als jemand, der Marketingmann, also Semesterstudium hatte, sondern ja, sorry, ist einfach meine, das ist einfach nur meine persönliche Meinung zu wie nehme ich Marken, als Willi Wiedergold war und wie finde ich das? Ich finde, das Argument mit, ja, du kannst natürlich dann irgendwie plötzlich die Awareness bei 500 Schülern und Schülerinnen, so, ja, aber du lädst halt den HBG-Brand mit in den Flowseekers-Brand irgendwie mit rein. So, und cool ist es halt, wenn du zwei coole Marken hast, die gut zusammenpassen und die ihre, sag mal, die jeweilige Zielgruppe irgendwie so sehr glücklich stimmen. Mhm. Zum Beispiel, das so, was ja so Louis Vuitton mit Supreme gemacht hat, ne, zu sagen, wir haben zwei eher unterschiedliche Marken, aber irgendwie passen die cool zusammen, weil beide so exklusiv, luxuriös, übertrieben teuer sind, passt irgendwie. Oder keine Ahnung, wenn jetzt Pharrell Williams als cooler Rapper mit Adidas Crossover macht, dann ist es so, irgendwie irgendwie gibt's da viele Überlappungen. So, und jetzt nimmst du die Flow Seekers als Brand, die, weiß nicht, die aufgeladen ist mit dem Gefühl von Freiheit, mit Abenteuer und einfach machen, raus in die Welt, skaten, surfen, dies, das, Ananas. Mhm. Und da ist das Heinrich-Böll-Gymnasium. Und ich krieg die in meinem Kopf nicht übereinander gelegt, dass es halt beides super gut miteinander harmoniert, weil das sind einfach zu unterschiedliche Welten, die da aufeinander prallen. Und ich glaube, der hat die Überschneidungsmenge der Leute, die um HBG damit halt, also die halt so ticken wie die Flowseekers, das in ihrer Marke aufgeladen haben. Da sind bestimmt viele, aber es sind ja nicht 500 Leute, es ist wahrscheinlich eher so 10% der Menschen. Und die kennen wahrscheinlich eh schon Flowseekers. Und auch aus Schulperspektive würde ich mir die Frage stellen, also du hast ja auch mal gesagt, viele Schulen gehen hin und sagen, wir wollen bewusst uns nicht mit Unternehmen irgendwie einlassen. Und das gilt dann für Ausstattung beispielsweise. Du willst nicht die Microsoft-Schule sein oder die Apple-Schule. Aber dann würdest du es plötzlich bei Klamotten dann doch sein. Also da finde ich, dann sollte man konsequent neutral bleiben, unabhängig von Schulausstattung, Schulbrand, Klamotten und was auch immer. Dann würde ich halt als Schule halt überlegen, ob ich überhaupt so einen externen Unternehmensbrand reinlassen möchte. So. Das sind so meine zwei, drei Gedanken zu dem Thema.
Ja, voll interessant. Also ich weiß nicht, ich bin halt gar nicht so gegen dieses externe Abschirmen gegen Externe als Schule. So, man muss halt irgendwie so ein bisschen bewusst auswählen. Also jetzt nur meine Meinung. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, das sind quasi alte Schüler von der Schule und ich finde das irgendwie cool, ja, wenn man die dann eher unterstützt so als Schule. Da kann man sich auch so ein bisschen in Zweifel als Schule mit schmücken, dass man sagt, hey, die waren mal hier und keine Ahnung und so.
Was ich in dem Zuge super cool fände, ich glaube, das wäre auch so die Variante, mit der ich, wenn ich jetzt der Flowseekers-Mensch wäre, einer von den beiden, würde ich sagen, das würde ich anbieten. Ich würde zum Beispiel sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, wir machen einen gratis Workshop-Tag, wie auch immer, an einem Samstag oder was auch immer. Und wir bringen euch an einem Tag oder am Wochenende bei, den gesamten Prozess von ich entwickle ein Logo bis hin zu ich mache eine Order und nehme die Ware entgegen. Wir helfen euch dabei, wir supporten euch quasi mit Workshops und vielleicht auch im Prozess selber und haben aber an sich mit dem Ergebnis nichts zu tun, dass wir sagen, das ist jetzt von den Flowseekers, sondern wir haben euch dabei geholfen, geben so ein bisschen was zurück an die Schule, weil das Metier ist ja dasselbe, du produzierst halt irgendwie Textilien am Ende des Tages und da können die ja helfen, aber es muss ja nicht dann deren Textil sein, was am Ende dabei rauskommt. Und sowas fände ich cool, da hättest du ja auch dann, kannst du ja auch Aushänge machen und sagen, hier Workshop, freiwilliger Workshop am Wochenende mit den Flowseekers und dann hättest du ja auch so ein bisschen die Awareness bei den Schülern geschaffen. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
ja, es ist einfach spannend, da merke ich halt, wie ich selber nicht so, ich bin glaube ich nicht der, der clevere Entscheidungen treffen würde für sowas, weil irgendwie, ich würde glaube ich da einfach alles machen. So wird mir das denken, hey, das ist irgendwie cool, machen wir. So, wenn jetzt, sag ich mal, jetzt finanziell für alle irgendwie Sinn macht, also wenn das jetzt, also sag ich mal, jetzt keiner irgendwie groß vielleicht mit Mehrkosten da rausgeht oder sonst irgendwas. Aber bin ich mal gespannt. Ich hab dann den Schülern jetzt gesagt, sie sollen denen mal eine Mail schreiben und ihr Anliegen genau schildern. Ich glaube, die Mail wurde noch nicht geschrieben. Ich bin gespannt,
wie das dann so ist. Wäre ja auch eine coole Erweiterung für das, man macht ja immer so Aktionen, um die Abi-Kasse zu füllen. Du könntest auch sagen, jeder Abi-Jahrgang kreiert so eine Art Abschlusspulli oder sowas. Und die anderen können den halt kaufen für einen Euro mehr oder was. So Sachen, dann hättest du so deine Abi-Kasse gefüllt. Oder du machst halt Non-Profit-Style, dass du sagst, Herstellungskosten und dann wird durchgewunken. So.
Ja, was wir jetzt halt machen wollten, unabhängig vom Abi, von einfach so ein bisschen so Schulpullis, unsere Schüler sprechen ist so ein bisschen, war in Amerika und so, ne, habe ich erzählt und so. Und ich glaube, daher kam dieser Gedanke auch so ein bisschen. Und auch generell, ich finde das eigentlich auch ganz cool, wenn man einen coolen Schulpulli oder cooles Schulmerch hat, finde ich so irgendwie eine ganz nette Idee. Das wertet es irgendwie so ein bisschen auf. Und ich fand irgendwie diese Idee von so einem Drop irgendwie ganz cool tatsächlich. Nicht nur wegen dem coolen Namen, sondern dass man irgendwie sagt, okay, pass auf, jetzt gibt's einmal diese Schulpullis, für die sehen so und so aus, die SV oder der Abi-Jahrgang meinetwegen, hat das so designt, cool, so, und dann hat man die Verbindung und dann wird das in der SV so weitergereicht und wenn die dann wieder Bock haben, so in 2 Jahren oder so, dann macht man das nochmal und so, und dann gibt's das aber nur da und, oder man kann das genauso gut anders aufziehen und sagen, okay, wir designen einen Pulli, wir wollen quasi Einheitlichkeit, der wird jetzt einfach 10 Jahre wird dieser Pulli bereitgestellt, bis irgendwann mal der keiner mehr sehen kann, dann macht man nochmal einen neuen.
Ich bin gespannt. Egal, wie ihr euch entscheidet, Leoprint und Neonfarben als Buchstaben. Just saying, nur ein Vorschlag.
Alright. Was war noch mal damals zu unserer Bimba, was wir immer typisches gebaut haben? Was war da noch mal die Farbe? Aprikot?
Nee. Rhabarber.
Rhabarber war das Ding, genau. Und danach war es welches Grün?
Tank. Weiß ich nicht mehr, das habe ich verdrängt.
Willi Wiedergold am Zahn der Zeit der Farblehre. Das ist
ja, immer es gibt immer so eine Webseite, da gibt es die Farbe des Jahres. Vor ein paar Jahren war es Rhabarber, was ist Ich glaube, im letzten Jahr war es tatsächlich so ein Orangeton oder so. Ich weiß gar nicht.
Ich weiß gar nicht.
Geil. Color so of the Year.
Oder oh, es klingt wie so Battle of the Year. Color of the Year.
20.
Gibt es da so ein Epic Fight?
Oh, Ultimate Grey ist die Farbe des.
Geil, passt zu dem Jahr.
Ja.
Ach, 21 ist es.
Okay. 21 ist, oh, ich glaube, es gibt mehrere. Es gibt einmal so einen Gelbton, so ein Grau und, ja, Gelb und Grau. Passt ein pastelliges Gelb und, ja, Grau.
Ultimatives Grau. Er muss einfach nur den richtigen Namen davor packen, dann ist eigentlich jede Farbe geil.
So
Ultimate Blue.
Das, ja. Ultimate
ja,
Gymnasium, HBG.
UHBG, wir sind digitiert.
DHBG. Ja,
Degenerated?
Nee, digital, Alter. Digital HBG.
Sehr gut. Sehr gut. Das HBG, das D steht für digital.
Genau.
ja. Ja, das war nur so ein bisschen der kleine Einblick in den Flossiger Stammtisch. Das ist, ja, fand ich, war auf jeden Fall echt ein netter Abend und hab mir gedacht, okay, das ist ein ganz spannendes Thema, wo ich mir selber, wo ich einfach nicht so die richtig, also wo ich da selber so merke, da habe ich nicht die perfekte Meinung zu. Also da weiß ich selber so, ich stehe irgendwie dazwischen und kann mich irgendwie nicht entscheiden zu sagen, ist das jetzt sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll, weil mir ist es so für beide Seiten halt relativ egal. Also ich, das ist jetzt nicht, dass die Schule da irgendwas großartig von hätte oder die Flowstickers oder so, sondern eher so, macht das Sinn? Oder ist es sogar nachher für jemanden quasi kontraproduktiv so, ne? Also ich mir so vorzustellen, ob das nicht eher sogar schlecht für die Flowstickers ist und so. Ja, fand ich ganz interessant, mal da so ein bisschen rumzudenken.
Ich glaube, das geht auch nur abschließend, wenn du die, also die Ziele der jeweiligen Partei auch kennst. Wenn du sagst, die Flowstickers wollen das mit ihrer Marke erreichen, die Schule will das mit ihrem Merch-Store erreichen. So, und dann kannst du es überhaupt erst abwägen, sonst ist es ja dann persönliche Geschmackssache am Ende des Tages.
Ja. Absolut richtig, absolut richtig. Ja. Ich habe hier auf meiner Liste noch einen Punkt, über den wir reden müssen.
Okay, ich bin bereit.
Ja, wir sind wahrscheinlich jetzt ein bisschen late to the party.
Wie immer.
Aber die letzte Woche war dominiert von Diamanten, von Händen, von Affen und von Reddit.
Das, die ersten drei Sachen habe ich nicht verstanden, aber Reddit kenne ich.
Ja, es geht um, ich glaube selbst, also das wär, ist glaube ich so ein Thema, das mittlerweile so selbst, das ist nicht böse gemeint, aber selbst so meine Eltern mitbekommen haben, obwohl das quasi so aus den Tiefen des Internets kommt und von so Reddit in die Gesellschaft gespült wurde, dass auf einmal die Nachrichtensender auch voll damit waren, dass der Reddit-Kanal quasi, das Forum, Wall Street Bets und also quasi zu Deutsch ne, so Wall Street Wetten, also das ist so ein Reddit, da habe ich auch schon, da haben wir beide auch schon mal irgendwann mal reingeguckt, irgendwann vor 2 Jahren, 3 Jahren, da guckt man immer mal, also da ist man schon mal so drüber gestolpert. Und das sind einfach irre Menschen, die sagen, okay, komm, und die da quasi eigentlich eher so ihre super riskanten Aktientipps so reinposten. Was heißt Aktientipps? Und die posten da rein, ich bin jetzt mit 1 Million in Teldafax reingegangen oder keine Ahnung was. Und danach halt sich mega freuen, wenn es geklappt hat oder halt dann sagen, ja, ist halt weg, keine Ahnung. Und das Verrückte ist halt, dass das sind halt nicht so, wie soll ich sagen, das sind halt nicht nur so Leute wie du und ich, die dann vielleicht da mal so ein bisschen Kleingeld quasi dann so reinstecken, sondern das sind halt Leute, die posten da ihre Portfolios mit irgendwie 10 Millionen und haben sie jetzt keine Ahnung wo und so reingelegt und so. Das ist halt so, es sind halt irgendwie so ein bisschen Wahnsinnige. Und die Typen selber kommunizieren gefühlt da nur in Memes und sind so, ja, wir sind so Autisten und so degenerierte Affen und keine Ahnung, also die leben halt voll dieses Meme-Game, dass sie sich selbst so als die vollkommenen Vollidioten beschimpfen, aber dann trotzdem irgendwelche kranken Sachen machen so. Also eigentlich was niemand auch nur im Ansatzweise irgendwie beachten würde, wenn nicht auf einmal einer von denen quasi, ich glaube, der hieß Deep Fucking Value, ist glaube ich der Name von dieser Person, der angefangen hat zu sagen, hey, pass auf, ich glaube, der hat auch einen YouTube-Channel, ich bin mir gar nicht sicher. Ich kaufe jetzt einfach mal für 4 Euro hier GameStop-Aktien, weil die, also da haben die Aktien irgendwie 4 Euro gekostet, glaube ich, oder so, oder 7, bin ich ganz sicher. Jetzt, also ne, alles, was ich jetzt erzähle, ist, also das ist ein riesengroßes, komplexes Thema. Ich versuche jetzt so ein bisschen zu vereinfachen, weil es uns einfach, ne, und da mache ich bestimmt auch Fehler bei. Weil es nämlich so ist, dass die GameStop-Aktie die Aktie ist, die am allermeisten geshortet ist. Und geshortet, lieber Willi, heißt was?
Wow. Ich guck gerade
parallel. Pass auf, ich gebe dir meine naive Definition und du korrigierst einfach sonst, ja?
Ja.
Oder was wolltest du gerade sagen?
Ich guck gerade einmal dieses Forum durch, um so einen Eindruck mal zu gewinnen. Also ich scroll einmal durch, nicht wundern, warum ich für die ganze Seite gucke.
Ja, aber ich erzähle mal kurz, was geschortet heißt in meiner Welt. Das heißt quasi, also diese Aktie ist anscheinend am Anfang zu 140% geschortet gewesen. Das heißt, mehr als die Aktien, die es gibt, wurden geschortet. Und geschortet heißt im Prinzip, glaube ich, sowas wie, also ganz einfach gesagt, du wettest darauf, dass der Aktienkurs fällt. Das heißt, alle Menschen, also die Menschen, die Aktie geschortet haben, das waren zum Großteil Hedgefonds. Was jetzt Hedge heißt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was vor dem Fonds. Deswegen muss das, ich glaube einfach, das sind so Risikofonds meistens, oder was Hedge heißt, musst du gleich erklären. Kannst du schon sagen?
Achso, ja, mach du ruhig zu Ende, dann kann ich.
Okay. Die haben diese Aktie quasi, die haben darauf gewettet, dass diese GameStop-Aktie noch weiter fällt. Was von dem Produkt her total wahrscheinlich ist. Also, weil das Produkt GameStop einfach nicht geil ist und die Aktie wahrscheinlich weitergefallen wäre, also ins Bodenlose so. Das heißt, die haben quasi das gemacht, was sie eigentlich immer machen, haben darauf gewettet, dass Unternehmen, die scheiße, also die, sag ich mal, aktienmäßig scheiße dastehen und jetzt auch so, weiterfallen. So, völlig normales Vorgehen. Nur ist diese Aktie halt, wie gesagt, die gewesen, die am allermeisten davon betroffen war, dass da Leute darauf gewettet haben, dass sie fällt. Und jetzt versuche ich naiv Shorten zu erklären. Und zwar ist es, glaube ich, so, dass Leute sagen, pass auf, XY, okay, pass auf, ich gebe dir jetzt Geld. Du gibst mir deine Aktie. Und dann warte ich und fallen. Nein, Moment. Ich leihe mir deine Aktie und sage dir, ich gebe dir irgendwann wieder. Und ich sage, genau. Und dann sage ich ja, also zum Beispiel, du hast jetzt die Aktie gekauft für $100. Und dann sage ich dir, komm, leih mir die mal. Ich gebe dir da wahrscheinlich Geld für, keine Ahnung. Und scheiße, es ist, fuck. Aber egal, ich versuche es zu Ende zu bringen. Leih mir deine Aktie. Und ich gehe davon aus, dass der Kurs der Aktie fällt. Das heißt, ich werde dir irgendwann, und ich verkaufe die Aktie weiter. So, das heißt, ich habe mir was von dir geliehen und verkaufe das weiter. Das heißt, ich habe das Produkt nicht mehr. Aber ich weiß ja, dass die Aktie fallen wird. Also das wette ich ja. Das heißt, ich weiß, dass wenn ich jetzt die 100 Euro von dir gekauft habe oder geliehen habe oder wie auch immer geliehen habe und die dann verkaufe, habe ich 100 Euro bekommen. Und ich kaufe die einfach wieder, wenn die jetzt auf 10 Euro ist, weil ich weiß oder weil ich darauf wette, dass die fällt, kaufe ich die für 10 Euro einfach wieder ein, gebe sie dir wieder und habe dann quasi 90 Euro Gewinn gemacht. Ganz grob?
Vielleicht nochmal, ich glaube, das einfache Konstrukt, lassen wir mal das mit dem, ich leihe mir was einfach mal weg.
Okay, danke.
Also ich glaube, es gibt ein einfacheres Instrument, um das zu erklären.
Gerne.
Aber das im Ergebnis ist dasselbe. Du und ich, wir machen jetzt einen Vertrag. Ich sage, lieber Max, ich hätte gern die Möglichkeit, 200 Aktien in 5 Monaten zu kaufen oder zu verkaufen.
Das ist, was man Optionen nennt, oder?
Genau, so. Und was man heute schon festlegt, ist der Kurs, zu dem ich zu dem Zeitpunkt kaufe oder verkaufe. Den legt man heute fest. Das heißt, man versucht, die Zukunft zu schauen und sagt, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich die heute schon verkaufen kann in die Zukunft und der Kurs fällt, dann habe ich heute super verkauft und dann wird die nachgekauft zu dem Zeitpunkt und dann bin ich wieder raus. So. Und irgendwer, der diese Optionen letztendlich, der diese Wetten eingekriegt, so ein Wetteinsatz, da wird dann Topf geworfen, das sind so Optionspreise letztendlich. Und dann wartet man und hofft, dass das, worauf man gewettet hat, eintritt. So. Und wenn alle glauben, dass der Kurs irgendwann ins Bodenlose fällt, dann kannst du dir entsprechend diese Optionen kaufen, die dir ermöglichen, halt darauf zu spekulieren und dann halt einfach zu sagen, ja, ich bin mir sicher, der fällt. Also kauf die Option, dass der Kurs im Keller ist und hab entsprechend den Ausgleich von dem Preis heute, den ich festgelegt habe, und das ist mein Gewinn. So.
Aber wer bietet dir die Optionen dann an? Weil im Prinzip wäre ja jeder doof, der dagegen dich wettet. Weil das ja sehr, sehr klar war oder ist eigentlich, dass diese Aktie quasi weiterfällt. Ist das dann eine Bank oder ist das? Weil das bin ja nicht ich und du. Das sind ja keine normalen Anleger. Weil ich kriege ja nicht auf einmal eine Anfrage, User XY möchte gerne wetten. Möchtest du mit ihm wetten?
Nee, es ist, also gerade diese Optionsgeschichte ist relativ standardisiert weltweit. Also du kannst quasi an öffentlichen Handelsplätzen, an der Börse letztendlich, kannst du halt hingehen und sagen, ich möchte gerne Optionen letztendlich handeln. So, also die anders, die werden letztendlich ausgeschrieben. So. Und auch da ist wie bei Aktien, die Leute, die sagen, die gehen hin und sagen, ich suche nach einer Option zu dem und dem Preis, zu den und den Konditionen, und dann guckt man, ob jemand bereit ist, diese Wette mit einzugehen. Das heißt, das ist einfach ein öffentlicher Raum, wo du und ich hingehen können und sagen, hey, ich will diese Wette machen, ist jemand dabei? Wettet jemand mit mir? Und dann wird meistens relativ standardisiert quasi gesagt, okay, eine Wette muss mindestens so und so viel Gewinneinsatz haben, sonst wird gar nicht gewettet. Und die anderen, ich sag mal, Rahmenbedingungen der Wette sind auch standardisiert. Das heißt, das Einzige, was man so ein bisschen schraubt, ist die Laufzeit der Wette und den Preis der Wette. Das sind so die Variablen, an denen man so schraubt. Das heißt, du kannst,
okay, wie, wenn du brauchst doch ein Gegenüber.
Du brauchst immer ein Gegenüber, genau. Weil du brauchst, okay, ja irgendwie, der mit dir wettet. So.
Ja, ich dachte, es wäre vielleicht so eine Bank, die halt immer sagt, okay, wir geben immer Optionsscheine raus, egal was, also die sind einfach unbegrenzt verfügbar und so, aber das klingt jetzt eher nach, du brauchst schon ein Gegenüber, einen menschlichen Part irgendwie so.
Ja, also ein Mensch, es können auch Banken mitwetten, so. Also es kann ja jeder mehr oder weniger mit dran teilnehmen und es gibt's an der Börse genauso. Es gibt auch extra sagen wir, Institute, je nachdem, was es dann ist, die so ein bisschen den Market Maker spielen, die quasi sagen, es gibt eine Börse und wir wollen dafür sicherstellen, dass einfach ein gewisser Liquiditätsfluss da ist, also dass genug Teilnehmer im Markt sind. Und die gehen letztendlich hin und versuchen so in beide Richtungen Wetten zu platzieren. Dass die selber nicht das Risiko tragen, aber gucken, dass genug Wetten im Raum sind, dass genug Leute dann auch mit dran teilnehmen. Die versuchen so ein bisschen
damit das Ganze, dieses Geschäft weiterläuft, exakt, quasi.
Die gibt's, ne? Und das heißt, da können auch Banken dahinter hängen oder größere, weiß nicht, Fonds, die dann sagen, hey, wir sind jetzt, die müssen dann auch zur Börsenaufsicht und sagen, ja, ich bin jetzt so ein Market Maker, möchte ich gerne sein, ich habe genug Kohle, lass mich doch ein bisschen hier für Liquidität sorgen, und die kriegen so ein bisschen Provision dadurch, dass sie eben den Markt liquide halten. Ja.
Und ich glaube, an dem Punkt sind wir auch, jetzt sind wir an einem Punkt, wo, was die Antwort auf eine Frage ist, die ich dir gleich noch stellen werde. So, warum? Weil im Prinzip könnte man, und das wurde ja auch so ein bisschen zu verkauft, könnte man sagen, das waren quasi, und das war einmal diese Schlagzeilen, die Kleinanleger gegen die großen bösen Hedgefonds. Die großen bösen Hedgefonds, die dafür sorgen oder die sagen, dieses Unternehmen stürzt ab und ich verdiene Geld damit, dass uns das Unternehmen pleite geht. Ich bin böse, weil ich verdiene Geld mit Leid von anderen. So, ganz plakativ jetzt gesagt. Und die Kleinanleger, die Reddit Wall Street Bets Crew, sage ich mal, die dann gesagt haben, ja, lass mal diese Hedgefonds,
du willst das F-Wort sagen, ne?
Aber ja, ich will es nicht sagen. Lass
mal denen mal eine Lektion erteilen.
Genau, lass denen mal eine Lektion erteilen. Wir kaufen jetzt einfach alle zusammen diese Aktie. Da kam es raus, ich weiß gar nicht, das musste raus. So, wir kaufen diese Aktie und treten denen in den Arsch, diesen großen Hedgefonds, die damit quasi Geld verdienen. So. Und dadurch ging die Aktie dann irgendwie von diesen 4 bis 7 Dollar, was ich nicht genau weiß, was der Anfangspreis war, auf, ich glaube, Höchststand $380. Das heißt, diese Aktie hat sich vermehrt. Ich kann nicht. Vermehrt. Sehr viel prozentual vermehrt. Was halt super krass ist. Und jetzt kommt wieder ein komplizierter Part, weil jetzt, gerade stand jetzt, kurze Zusammenfassung, wir haben David gegen Goliath-Szenario, zumindest propagiert so, ne, das kann man alles kritisch sehen. Die großen bösen Hedgefonds wetten auf GameStop stirbt und die Aktie fällt. Die Hedgefonds, die Reddit Wall Street-Leute kaufen die Aktie, sorgen also genau für das Gegenteil. Und jetzt ist die Taktik dahinter war ja von denen in den Arsch zu treten. Immer mehr Synonyme, die mir gerade in den Kopf kommen. Und das tun sie, indem, glaube ich, irgendwann ja diese Optionsscheine fällig werden. Und das ist das, was jetzt in Wall Street Bets Forum immer als, glaube ich, the squeeze. Also, dass quasi das irgendwann der Punkt kommt, wo die Hedgefonds diese Aktien kaufen müssen. Also sie müssen irgendwann müssen die quasi diese Option erfüllen, diese Aktien kaufen. Und wenn sie dann sagen,
ja, liefern, ne? Die haben ja gesagt, ich verkaufe dir welche in der Zukunft. Und genau, dann musst du auch dann liefern, was du verkaufen willst, weil sonst bist du unten, ne? Das ist gegen den Vertrag gestoßen.
Richtig. Und wenn die Aktie halt nicht bei $3 ist, was die Hedgefonds gewettet haben und dann dachten, ja, da kann ich richtig viel verkaufen, so, sondern bei $380 kann man sich vorstellen, ja, krass. Und da hat man irgendwie gelesen, 50 Milliarden Verlust und so, keine Ahnung was. Da ist ganz viele Zahlen rumgeworfen worden, wo ich jetzt nicht weiß, wie wahr die sind. So, und jetzt ist es quasi, und deswegen entstanden dann solche Memes wie, also es ist aus dem Wall Street Ding, so Paper Hands sind so die Leute, die ja quasi immer sofort alles verkaufen, sobald es mal ein bisschen runtergeht und so. Und es gibt die Diamond Hands, die Hände, die sich quasi nicht bewegen. Du darfst niemals, du musst immer halten und darfst nie verkaufen. Und deswegen wird da jetzt immer so propagiert, so, wir sind Affen, wir halten einfach immer weiter, auch wenn das fällt, ist scheißegal, wir halten immer weiter und wir machen die kaputt und keine Ahnung was. Und das ist so wie so eine Sekte, die sich quasi gerade selber immer quasi zuredet und sagt, okay, wir halten, wir halten, wir halten. Und witzigerweise dazwischen, also bis dann halt dieser Squeeze oder bis dieses Zurückkaufen kommt, weil dann die Aktie quasi nochmal hochschießen müsste, weil ja dann die Hedgefonds ganz viele Aktien kaufen müssen zu dem Preis, die sie dann quasi haben, gerade die Aktien. Und dann würden die Aktien von diesen ganzen Leuten ja nochmal krass steigen, weil einfach viel gekauft wird und die Nachfrage da ist. So, das ist das Szenario, das die sich quasi so ein bisschen ausmalen. Stand jetzt ist, mal gucken, ob das so passiert, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Punkt, du wolltest gerade was sagen.
Ja, also, was man berücksichtigen muss, ist, es gibt nicht nur das Optionslaufzeitende, was dafür relevant ist. Oder, also, das ist ein Szenario. Das heißt, du hast jetzt quasi eine Wette abgeschlossen, wartest bis dem Zeitpunkt, bis du die Wette erfüllen musst. Was du jederzeit auch machen kannst, ist die Gegenwette dazu abschließen. Also quasi.
Um dich abzusichern quasi.
Genau, um eben genau deine Position wieder zu schließen. Und ich glaube, viele Marktteilnehmer haben das auch schon lange gemacht. Also der Squeeze findet nicht nur dann statt, wenn du eben wenn die Laufzeit erreicht ist, sondern dieses Zerquetschen oder dieses Zusammendrücken findet halt in dem Moment statt, wo quasi die Bank, bei der du diese Wette gemacht hast, dich anruft und sagt, lieber Hedgefonds, das Risiko deiner Position hat sich jetzt vervielfacht, bitte hinterleg x Milliarden Euro Sicherheitspuffer, damit du diese Option weiter aufrechterhalten kannst. Wir müssen nämlich sicherstellen, dass du deinen, also es, was man halt wissen muss, es gibt halt immer, du musst halt immer so eine sogenannte Margin musst du hinterlegen. Das heißt, ein Anteil deiner Wette oder das Risiko deiner Wette in Euro oder Dollar irgendwo letztendlich versucht zu greifen, was du auf die Seite legst. Nur für
wie eine Kaution.
Wie eine Kaution, so, genau, ja. Und das ist auch schon, das ist so dieser Margin Call, dass jemand anruft und sagt, also bildlich verbildlicht, sagt, du musst deinen Sicherheitspuffer, deine Kaution vertausendfacht sich jetzt gerade. In der Regel sagst du entweder, okay, fuck, ich bin am Arsch. Oder du sagst halt, okay, ich close meine Position, scheiß drauf. So, und nimmst die Verluste halt damit auch hin. Also eine Option dann zuzumachen, ist halt dann, dann realisierst du deinen Verlust, den du zu dem Zeitpunkt halt auch auf Papier hast. So, und ich glaube, dass halt viele das Ding schon zugemacht haben. Und was man natürlich auch hat, das kommt darauf an, wie schnell sowas passiert, du hast ja auch gewisse Risikomechanismen implementiert. Das heißt, wenn du so eine Position aufhast, dann sagst du auch in der Regel, naja, wenn die jetzt 10-20% Verlust mit sich bringt, dann verkauft das Ding automatisch und dann wird schnell verkauft. Das heißt, dein Risiko ist nicht auf null dann, aber du versuchst es ja auch zu handeln. Ne? Und ich glaube,
du hast diese Optionen quasi, diese Etappen quasi drin, dass du nach dem Motto, wenn die Aktie nicht auf $3 fällt, sondern auf 10 steigt, verkaufen die ersten quasi. Dann bei 20, bei 100 dann vielleicht und so weiter. Ne?
Und man weiß halt nie, wie schnell kannst du reagieren. Ne? Also ich glaube, also es gibt ja ganz viele, die dann auf GameStop gewettet haben oder gegen GameStop gewettet haben. Und ich kann nicht sagen, wie viele davon tatsächlich gerade noch im Risiko sind. Ich glaube, die meisten, also viele sind wahrscheinlich rausgezogen. Dann kamen viele Spekulanten dazu und dann war es, ich weiß gar nicht mehr, ob es aktuell immer noch David gegen Goliath ist oder ein Haufen Menschen, die irgendwie gerade einfach nur schnelles Geld machen wollen oder diese Welle irgendwie reiten. Ich habe keine Ahnung, wie sich da die Aufteilung gerade getan hat, also was sich da in der Aufteilung getan hat.
Genau, und ich glaube, das wurde dann immer mehr dazu, indem dann Elon Musk und keine Ahnung, wer alles quasi da so ein bisschen das retweetet haben und da so ein bisschen diese ganze Bewegung mit angefeuert haben, weil ich glaube, es gibt halt welche, also ich glaube, bei Elon Musk ist es ja häufig so, dass er bei Tesla sich auch mal so ein bisschen beschwert über die Shortseller, die halt quasi darauf wetten, dass der Kurs fällt und das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist verpönt, also ich glaube, ich fände es auch nicht cool, angenommen, wir hätten Wilma Ventures gegründet und es gibt da Leute, die wetten und ich sehe halt so Zahlen, wie Leute dagegen wetten, dass wir halt verkacken oder dass die halt darauf wetten, dass wir verkacken, wäre ich auch wahrscheinlich als Besitzer vom Unternehmen so ein bisschen angefressen. Und ich glaube, dass es halt dadurch, ich glaube, es ist einfach ein sehr einfaches Feindbild, diese Leute, die darauf wetten, das Unternehmen verkacken. So, ich glaube, dadurch ist es halt eine relativ geschlossene Gemeinschaft gewesen, die dann gesagt haben, okay, wir gehen diese Bewegung mit, egal wie sinnvoll das erscheint oder eben auch nicht. Einfach just for fun auch irgendwie so dann in einer gewissen Weise. Und spannend fand ich auch, ich glaube, es ist ja nicht erlaubt, quasi Absprachen zu treffen und dadurch Marktmanipulation zu betreiben, richtig? So, deswegen ist es auch immer so, in diesem ganzen Wall Street-Plattform ist dann auch immer so, we like this donk, ist auch so ein, so ein Meme, so dieses, nein, ich kaufe das nicht, weil das irgendwer gesagt hat, sondern ich mag einfach diese Aktie, ich mag GameStop total gerne, so, ja, na klar. Und deswegen ist es so spannend, dieser Deep Fucking Value, von dem ich eben geredet habe, der quasi das Ganze angefangen hat, mit mega viel Geld da GameStop-Aktien zu kaufen. Da gab es heute schon so einen Artikel in dem Reddit auch so, dass er jetzt niemals ankündigen wird, wann er seine Position verkauft. Weil sobald er das tut, wird er von der SEC, ich vermute, das ist einfach was wie die BaFin oder keine Ahnung was, also irgendeine Aufsichtsbehörde, wird da auf jeden Fall dann was passieren. Weil wenn du halt als so ein Großanleger sagst, ich verkaufe jetzt diese Aktie, manipulierst du, also greifst du ja stark in den Markt ein. Ja. Das darfst du ja, glaube ich, nicht, ne?
Ich kenne die Gesetzeslage in der USA halt nicht, keine Ahnung, wie es da genau abläuft. Ja.
Okay. Aber ich, so wirkt es zumindest, als wäre das dann so, dass du halt nicht so dich so krass absprechen darfst und es irgendwie machen kannst. Ja. Vielleicht noch so zwei, drei Punkte, die ganz witzig waren. Witzig waren halt auch so Interviews von so, was halt so vielleicht nochmal Öl ins Feuer goss, dass dann so diese so Hedgefondsmanager bzw. so Leute sich dann so aufgeregt und gesagt haben, hä, das kann nicht sein, das dürfen die nicht. Und da haben sich so ein bisschen die Blöße gegeben in so Interviews und haben so rumgeweint, wo man so dachte, ja, okay, ich glaube, da wurden immer Schlüsse gezogen zu 2008, keine Ahnung, wo, ich hab's nicht vor Augen, wo auf jeden Fall eine krass Bankenkrise ausgelöst wurde, auch eben dadurch, dass Spekulanten da irgendwie verrückte Sachen gemacht haben. Und das war so ein bisschen, es fühlte sich immer so an wie, da greift jetzt jemand in unser Spiel rein, das wir die ganze Zeit spielen und dann auch so ein bisschen mit Geld jonglieren und dann vielleicht auch mal, wenn wir Pech haben, Leben vernichten, also Existenzen vernichten. Und jetzt macht das jemand quasi mit uns und lässt uns da mal bluten. Deswegen müssen wir jetzt sagen, das geht nicht. Und daraufhin haben dann auch so Trading-Apps, wie zum Beispiel Robinhood und ich glaube auch Trade Republic und ich glaube, diese ganzen, sage ich mal, Apps, womit quasi Kleinanleger in der Regel Aktien kaufen, gerade zur Zeit, so, weil die einfach keine große Gebühr haben und damit viele Leute handeln, haben den Aktienhandel eingestellt und haben gesagt, okay, ihr dürft jetzt, Donnerstag war das, ihr dürft gar nicht mehr handeln. Und dann seit Freitag ist es so, dass du quasi eine Aktie am Tag kaufen darfst davon. Und das hat, glaube ich, auch nochmal für einen relativ großen Aufschrei gesorgt, weil es halt so, ne, der Markt reguliert sich selbst, so quasi genau gegen das spricht, was da immer oft propagiert wird. Wobei es da ja aber auch heißt, oder wobei es da auch so ist, dass es immer mal wieder Punkte in der Geschichte gab, wo, glaube ich, der Markt in der Form reguliert wurde, dass du Aktien nicht handeln darfst. Ich glaube, es ist, wenn der Weltkrieg ausbricht, wenn, keine Ahnung, irgendwelche Naturkatastrophen passieren und so, dann wird auch der Aktienhandel ausgesetzt, richtig?
Ja, das auch, aber ich glaube, das sind unterschiedliche Ereignisse. Manchmal geht die Börsen auch, also die Börse halt hin, du sagst, wir schließen jetzt die Börse, weil einfach gerade Krieg ist, so, dann wird nicht so. Was, glaube ich, bei Robinhood passiert ist, und ich kann mir vorstellen, dass es bei Trade Republic oder Revolut, was jetzt heute reinkam, auch ist, die haben ja erstmal gesagt, okay, ihr dürft nicht mehr kaufen. Ihr könnt eure Position verkaufen, das geht, gar kein Problem, ihr dürft aber nichts Neues kaufen. Und ich habe in dem Interview von Elon Musk und dem Chef von Robinhood war es so, der hat erklärt, was bei denen los war. Und seiner Aussage nach ist es so gewesen, dass die halt quasi aufgrund dieser Volatilität bei diesen Aktien, haben die halt von ihrem, sag mal, Zwischenhändler oder von dieser Partei, also von der Organisation, die letztendlich dann auch die ganze Abwicklung der Aktien nicht vorantreibt.
Das machen die quasi nicht selber,
sondern also in dem Fall machen die es schon selber. Die haben auch so eine Art Abwicklungsbank, die sie selbst aufgebaut haben. Und diese Abwicklungsbank muss letztendlich bei irgendeiner Aufsichtsbehörde oder bei so einem halb privaten Aufsichtskonstrukt, das ist jetzt so Amerika-spezifisch, aber es gibt es wahrscheinlich in Europa genauso, müssen die halt auch immer wieder so Sicherheitspuffer hinterlegen. Wo die sagen, naja, wenn du eben so viel abwickeln möchtest, musst du mindestens ein paar Millionen Euro da halt haben, falls der Kurs halt schwankt und du im Risiko bist, dass wir sicher gehen können, dass du diese Kursschwankungen irgendwie tragen kannst, weil am Ende sagst du uns, schreibst jetzt ganz viele Order, also ganz viele Aufträge in die Bücher und dann sagst du selbst, ja, ich habe die Kohle nicht und dann hat irgendwer anders sich darauf verlassen und dann, deswegen gibt es halt diese Sicherheitspuffer. So. Und das Argument war halt, dadurch, dass diese Aktien so stark angestiegen sind, war halt das, was du als Sicherheitspuffer hinterlegen musstest, plötzlich um ein Vielfaches höher und alle deine Anleger wollten das gerade handeln, also musste Robinhood laut deren Aussage von heute auf morgen plötzlich nochmal 1,5 Milliarden US-Dollar nachschießen. Die hatten die einfach nicht da. Die mussten die organisieren oder halt sagen, das ist zu viel. Und dann hat es irgendwie ein paar Tage gedauert wohl, bis die dann das verhandelt haben mit denen und dann gesagt haben, okay, hier legen wir 800 Millionen hin und damit dürfen wir wieder weiterhandeln. Und dann haben die das Ding wieder aufgemacht oder konnten halt wieder sagen, jetzt könnt ihr wieder handeln. So die Version letztendlich. Und dann war die Frage noch da, gut, wer diktiert euch diese Formeln und wer kontrolliert, wie hoch diese Sicherheitshinterlegung sein muss? Und das war so ein bisschen unklar, wer genau da wie bestimmt, wie hoch die Sicherheitspuffer da sein müssen. Okay. Aber ich glaube, das war halt auch in Europa der Hauptgrund dafür, dass die gesagt haben, scheiße, wir können es nicht hinterlegen, also können wir die auch nicht handeln. Sorry, ist doof gelaufen.
Ja, es ist interessant, weil, also genau, ich bin mal gespannt, was da jetzt so in einem Jahr oder so, was dann da rauskommt, was da quasi, also es hat sich irgendwie schon angekündigt, Netflix und so werden da irgendwie wahrscheinlich einen Film drüber machen und so, das ist ganz witzig, sind voll drauf gesprungen. Der nächste Wolf of Wall Street und so, Wolf of Wall Street Bets. ist ganz interessant, was dann rauskommen wird, wer da quasi, also wie soll ich sagen, weil es gibt ja auch, also ne, kann man sich ja vorstellen, die Verschwörungstheorien sind natürlich, die Hedgefonds haben krass Druck gemacht auf diese auf diese Anbieter und haben gesagt, hier, pass auf, wir geben euch mal ein bisschen Geld, lasst die mal ein bisschen langsamer traden, lasst die mal nicht so handeln, damit wir unsere Position closen können und so weiter und so fort. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber ich bin mal gespannt, weil was da nachher so rauskommt, ob es quasi langweilig ist und es ist einfach nur der Grund oder ob es quasi irgendwelche verrückten anderen Gründe gab mit irgendwelchen shady Deals hinter den Kulissen, was da so abging.
Ja, also auch da wieder, ne? Ich glaube, das Thema Tempo ist da entscheidend. Ich glaube, es dauert einfach, also ich glaube, wenn du drei Tage versuchst, ein paar der Apps zu schließen und muss ja auch vor Augen führen, also ich weiß nicht, wie die Verteilung ist, aber nur wenn du Robinhood platt machst, aber dafür die anderen 20 Apps immer noch diesen Handel durchführen, dann hast du als Hedgefonds, glaube ich, nicht so viel gewonnen. Jetzt die Frage, waren alle, die in Wall Street Bets unterwegs sind, alle auf Robinhood? Fragezeichen? Keine Ahnung. Das sind, glaube ich, die spannenden Fragen, die man eigentlich beantworten müsste, um das wirklich bewerten zu können, was es jetzt war. Ich glaube, da wird auch schnell einfach mal eine coole Story gesponnen, die einfach cool klingt. Und es klingt ja auch cool, ne? David gegen Goliath. Und am Ende des Tages muss man sich einfach die Frage stellen, also was ist moralisch jetzt besser? Ob es jetzt eine Institution macht oder ganz viele Kleinanleger? Am Ende des Tages wettest du quasi auf ein Schicksal von einer Firma, die wiederum Mitarbeiter hat, die wiederum Kinder haben, Familien haben und so. Und das ist so ein bisschen wie auf Menschen wetten am Ende des Tages, weil du wettest ja nicht auf eine reine Maschinenfirma irgendwie. Und naja, das ist so. Für mich gibt es da keinen Guten oder keinen Bösen. Es gibt einfach nur einen Haufen Menschen, die irgendwie komische Spielchen spielen und irgendwelche Wetten abschließen. Ich mir denke, macht halt was Produktives, tut irgendwas Sinnvolles, aber das hilft halt niemandem, außer dem, der dann irgendwie davon profitiert und vielleicht reich wird und sich dann denkt, hey, cool, Stonks. Also, what the fuck?
So. Genau, das Spannende, um diese Frage eben noch kurz dann auch letztlich zu klären, ist ja so ein bisschen, da müsste man eben die Frage beantworten, sind Hedgefonds quasi böse oder nicht? Und da ist natürlich so, das wurde immer propagiert, als wären die Bösen. Und du hast ja eben schon so ein bisschen erklärt, dass das Shorten quasi und dieses ganze Optionsgame und so weiter und so fort eigentlich auch vielleicht einen Sinn hat. Kannst du das nochmal kurz so ein bisschen vielleicht erklären, dass die halt das so nach dem Motto, das sind nicht einfach böse Menschen, die da zu Hause sitzen und sagen, ja, wir wollen, dass die Welt brennt und alles untergeht, deswegen wetten wir darauf, dass GameStop stirbt und hoffen, dass alle Menschen Lepra kriegen.
Also die Idee eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, die Idee von solchen Optionsgeschäften kommt, glaube ich, ganz, ganz ursprünglich aus dem Lebensmittelhandel. Wo du gesagt hast, große sag mal, Pharma, Unternehmen oder auch der Bauer um die Ecke, der geht hin und sagt, hey, diese Ernte, die sichere ich jetzt ab, den Preis für meinen Weizen. So, und deswegen mache ich eine Wette in die Zukunft und zu wissen, heute ernte ich das, also in 2 Wochen ernte ich das und egal, was mit dem Weizenpreis passiert, in den nächsten 5 Monaten, ich weiß, ich kriege das als Ergebnis. Deswegen sichere ich meine Ernte damit ab mit so einer Art Wette, wenn man so möchte. Oder auch für Leute, die in Metall oder irgendwelche seltenen Erden abbauen, die sagen, hey, wenn ich heute in diese Mine investiere, will ich, dass ich in 20 Jahren immer noch den gleichen Preis fürs Gold bekomme, deswegen sichere ich den Preis für Gold ab. So, das ist jetzt ein bisschen übertrieben von den Laufzeiten, aber so von der Idee her. Ne?
Ja, was man verstehen kann, genau. Es geht eher um positives Absichern.
Du willst Planungssicherheit haben. Mhm. Ne? So, das ist die Grundidee. Und da ergibt es ja auch Sinn. Du investierst in etwas, zum Beispiel Saatgut. Du willst natürlich auch am Ende, wenn es Weizen gibt, willst du den auch für den Preis verkaufen. So.
Ja, klar.
Und daher kam, also das ist die Grundidee dieses Instruments. So, und dann, klar, über die Zeit haben es Leute auch für andere Dinge benutzt. Beispielsweise, ich verwalte jetzt dein Vermögen, beispielsweise. So.
Dann, kein Problem, mach ruhig.
So, mache ich jetzt. Ne? Jetzt habe ich das verwalte ich das für ein paar tausend Leute und dann sage ich, ja gut, diese Menschen haben gesagt, die wollen nicht so viele Schwankungen haben. Und das Schöne an solchen so Optionen oder so Optionsgeschäften ist, du kannst halt mit Hebeln arbeiten. Das heißt, ich nehme, sagen wir mal.
Das kenne nur von CFD-Trading aus YouTube-Werbung.
Aber mal angenommen, ich verwalte 100.000 Euro Vermögen.
Ja.
So. Und könnte ich für, sagen wir mal, 1.000 Euro, könnte ich sehr viel Schwankung abfedern, indem ich quasi gegen mein eigenes Portfolio wette. Sagen wir, ich 100.000 Euro in Tesla-Aktien und sage, ich wette gegen Tesla. Das heißt, wenn Tesla fällt, gewinne ich damit und gleiche damit den Fall von Tesla wieder aus beim Rest. Das heißt,
weil ich gewinne ja auch, wenn Tesla steigt.
Genau, also glättest weil du eigentlich deine Schwankungen in deinem Portfolio. Mhm. Das nutzen auch relativ viele, weil die sagen, hey, meine Anleger, die in mich vertrauen, mögen keine Schwankungen und deswegen dippe ich das ein bisschen ab. Oder man sagt, oh, da ist jetzt demnächst dieser Brexit, da könnte viel Schwankung passieren. ich sichere mein Portfolio ab, weil meine Anleger das nicht doof. So, das ist schon so ein kruder Gedanke, aber gut, da kannst du auch noch argumentieren. Und dann gibt es halt wiederum die, die sagen.
Ganz, ganz kurz, das ist so wie Leute, wie so Fußballfans, die sagen, ich, keine Ahnung, Frankfurt spielt gegen Berlin, ich setze Geld auf Berlin, damit ich in beiden Fällen freue. Wenn Berlin gewinnt, dann habe ich Geld verdient und wenn Frankfurt gewinnt, freue ich mich.
Genau, das ist so, wenn du dich nicht entscheiden willst, nimmst du halt, dann kannst du zwar nicht gewinnen, aber auch nicht verlieren und dann bist du halt, ne, dann
spielst du. Emotional immer gut. Ja, ja.
Genau. So, das ist die andere Seite der Medaille. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ich nutze das Ding eigentlich nur zum Spekulieren. Die dann sagen, hey, ich habe nicht mal die Aktie, ich will auch nicht irgendein Lebensmittel oder einen Rohstoff absichern. Mir geht es einfach nur um schnelles Geld zu machen und mit möglichst wenig Kapitaleinsatz einfach viel zu bewegen und großen Hebel zu haben. So, und Hedgefonds sind eigentlich vom Namen her eigentlich Absicherungsfonds, die sagen, wir möchten, also das Hedging sagt man eigentlich zu diesem Prozess des Absicherns von etwas. Mhm. So, eigentlich ist Hedgefonds eigentlich so, weiß ich nicht, kannst du sagen, da gibt es halt welche, die vielleicht auch mal gegen den Markt wetten. Wo du sagst, ich kaufe zum Beispiel einen normalen Fonds und der Hedgefonds und der wettet gegen den Markt. Das heißt, wenn ich mit der einen wette, nicht gut, habe ich den Hedgefonds und der wettet dagegen. So ganz
also der MSCI World und der Anti-MSCI World.
Beispielsweise, so, ne, so wie normale Materie und dunkle Materie. So, keine Ahnung, wenn die zusammenkommen, entsteht, keine Ahnung, what the fuck. Da gibt keinen Sinn. Ja, aber so ist so die Idee. So, und und klar, ein paar Hedgefonds, und das ist ein bisschen die Natur dessen, die sagen halt zum Beispiel, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht gut geht, also wette ich da drauf und kann für meine Anleger die meiste Kohle daraus schlagen. So, erstmal was relativ Neutrales, weil wenn es offensichtlich ist, dass GameStop pleite geht, weil dieses Geschäftsmodell keine Zukunft hat, dann, gut, kannst du dich da raushalten oder du wettest halt dagegen. So, dieses Dagegenwetten hat eigentlich nur den Zweck, dass du einfach Kohle damit machst. Ne? Und da kannst du, also ich persönlich würde sagen, man halt dich halt einfach raus, dann lass die halt pleite gehen, aber wette doch nicht darauf, dass es jemandem schlecht geht. So, ne? Dann guck dir doch die raus. Also das ist eine so eine moralische Frage, die dahinter steckt. Also eigentlich ist dieses Instrument geboren als etwas Gutes, um Leuten Planungssicherheit zu geben, bis hin zum Tag jetzt, wo es einfach nur noch ein Spielzeug ist, wo Leute einfach Wetten abschließen, in der Hoffnung, sie machen schnelles Geld. Und das kann jeder für sich selbst bewerten, wie er möchte. Also es ist erstmal neutral, ne? Weil das Instrument an sich muss nicht zwangsläufig die Firma pleite machen. Die Firma kann ja trotzdem sich weiterentwickeln und trotzdem gut sein, wie bei Tesla. Die haben auch total viele Gegenwetten gehabt und jetzt, weiß nicht, haben sie es trotzdem geschafft. Aber es erhöht halt schon so ein bisschen den Druck und das kann so ein bisschen das Meinungsbild der Gesellschaft prägen, weil wenn du liest,
Publicity einfach, ne?
Eben. Genau, ja. Und das ist das, wo sich halt, ich glaube, wo sich keiner irgendwie rausreden kann, irgendwie frei von Schuld zu sein, weil genauso wie so manche Hedgefonds, die dann auf irgendwelchen Nachrichtensendern sagen, ja, also meiner Meinung nach ist GameStop jetzt demnächst nicht mehr so viel wert, also ich würde aufpassen, ob ich es kaufe und gleichzeitig haben sie eine riesen Option drauf. So hat auch Reddit das Gleiche gemacht, nur in die andere Richtung.
Ja.
So.
Und ja. Ah, interessant. Vielen Dank. Das hat so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und dann ist es auch so ein bisschen klarer, dass es wie so oft zum Glück, leider, keine Ahnung, nicht nur Gut und Böse gibt. Obwohl für mich jetzt irgendwie trotzdem, irgendwie finde ich es immer netter, wenn ich jetzt sage, ich wette auf Menschenleben, würde ich immer darauf wetten, dass Menschen überleben und nicht, dass Menschen sterben. Also zum Dramatisieren. Also ich finde irgendwie den Gedanken, das ist so ein bisschen wie so Lebensmittelaktien und so, ist einfach irgendwie ein bisschen wacko, ist irgendwie ein bisschen weird, wenn man dann irgendwie damit Geld macht, dass Leute irgendwie, dass es Leuten schlecht geht. Aber andererseits kann man das, wenn man das ganz weit spinnen will, wenn ich auf Tesla wette positiv, dann geht's anderen Autoindustrien vielleicht auch, also dann sage ich, denen geht's toll und dadurch geht's anderen Autoindustrien auch schlechter und keine Ahnung. Also man könnte da im Prinzip immer so ein bisschen Gut und Böses Spiel rausdrehen. Ich glaube, dass das ein bisschen schwierig ist. Ist auf jeden Fall irgendwie ein spannendes, so ein witziges, spannendes Thema, was so ein totales Nischending, wie Aktien generell schon, dann auch noch so Optionen, dann auch noch Reddit und Hedgefonds auf einmal in die Mitte der Gesellschaft gebracht hat, sodass einfach immer letzte Woche niemand über was anderes geredet hat als darüber. Fand ich irgendwie ganz witzig. Das ist so, das passiert so einmal und dann denkt man sich so, ach ja, witzig, das weißt du doch, vor 3 Wochen und danach nie wieder. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja.
Das ist so schade, ich glaube, das ist auch ein paar jetzt passiert, also es ist bestimmt mit Sicherheit irgendwie passiert, dass einfach Leute, dass sich so weil sie das gesehen haben und sich dachten, boah, geil, da kannst du ja echt schnell Kohle machen. Und sich dann jetzt die Finger verbrannt haben, sie gedacht, ja, scheiße, die Aktien sind voll gefährlich.
Voll.
Und da denke ich mir so, ich weiß nicht, ich finde das voll anstrengend, diese ganzen, immer in diesem Spekulation, ich finde Spekulation einfach anstrengend, genauso wie ich eine Wette an sich anstrengend fände. Deswegen bin ich da komplett raus, denke mir so, mach dir mal.
Kann ich total verstehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, so ein Grundgedanke, der inzwischen durch mal so aufkam, so dieses, du hast halt hinter Wall Street Bets, die Leute haben nicht umsonst die, sag ich mal, die Großen da drin, haben nicht umsonst so viel Geld. Ich glaube, dass da auch viel so nach dem Motto, ja, ja, wir halten und wir steigern und so weiter. Und ich, wenn die sind wahrscheinlich Leute, die beschäftigen sich mit nichts anderem, die sind relativ smart und können ganz gut abschätzen, wann die dann verkaufen sollten, dann machen, sag ich mal, 10% aus diesem Reddit unendlich viel Geld und die anderen 90% sind hart gebumst und denken sich, ja, fuck, und die haben sich mitziehen lassen und ja, durch dieses ganze Aufruhen und so weiter und so fort. Und könnte man auch unterstellen, bevor man zu groß sagt, naja, die guten Kleinen gegen die großen Bösen. Ich glaube, dass da ganz viel Eigeninteresse in allen Richtungen irgendwie auch mitgeschwungen ist irgendwie.
Ja klar, klar, auf jeden Fall. Und
wäre ja komisch, wenn nicht.
Ich glaube, da wird halt sehr, sehr stark dieser David gegen Goliath-Gedanke romantisiert und dann heißt es, ja, guck mal, ja, die Kleinen gegen die Großen und die Bösen gegen die Guten. Alles Konzepte, die wir Menschen irgendwie uns ausgedacht haben und in dem so zu einer coolen Story spinnen, aber ich glaube, bei Tageslicht sind einfach alle gleich beschissen. Also warum macht ihr nicht was Sinnvolles? So?
Ja, das war auf jeden Fall noch was ich ganz gerne mal so ein bisschen, weil das finde ich immer ganz cool, dass du da so ein bisschen, zumindest ein bisschen mehr zu erklären kannst, als einfach nur das totale Halbwissen von mir. Das fand ich ganz cool. Vielen Dank.
Ja, mein Wissen auch nur mit Disclaimer, ne? Also ich weiß es.
Genau, also ich habe euch jetzt geliefert, dass ihr die Memes versteht und Willi hat euch erklärt, wie man den Aktienmarkt versteht.
Also für die Person, die jetzt gerade zufällig reingehört hat, weißt du Bescheid.
Ja, die liebe Lynn hier, die eine von den Handballzwillingen, von denen ich erzählt habe, die hat irgendwie mir erzählt, so ja, dass sie das eigentlich total gerne hört und so, aber dass sie von Anfang an angefangen hat zu hören, unsere Folgen, und dann ging es irgendwann so 10 Folgen nur noch um Aktien, hat sie keinen Bock mehr gehabt, hat sie so ein paar geskippt und dann hat sie irgendwann wieder reingehört, jetzt ist sie wieder gut dabei und die hat sich wahrscheinlich auch gerade so gedacht, hört mal auf, hört mal auf.
Ja gut, wir reden über das Leben, das war jetzt das Thema der Woche, ja.
Ja. Ach, schön. Gut, dann haben wir heute eine XXL-Folge produziert.
Passiert.
Eine XL-Folge.
Ja.
Und damit meditieren wir uns jetzt weiterhin in den Abend hinein. Und hören uns vielleicht Sonntag wieder.
Okay, übertreib.
Wie es passt.
Macht's gut.
Ciao. Ciao.